Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry. Way downtown.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Wir zählen die letzten Stunden bis zur NBA Trade Deadline und wir hüpfen hier außerplanmäßig in eine Aufnahme, weil zum jetzigen Zeitpunkt schon wahnsinnig viel passiert ist. Und da hat sich der Herr Schubert in Downtown Los Angeles in der Stadt der Engel gedacht. Das kann er sich nicht entnehmen lassen, hier doch mal vors Mic zu hüpfen und mit mir gemeinsam, mein Name ist Lorenzo Ligresti übrigens, ein bisschen durchzusprechen, was bislang passiert ist, wenige Stunden vor Ende der Deadline. Julius Schubert, mein Freund, einen wunderschönen guten frühen Morgen nach Los Angeles. Wie geht's dir?
Einen wunderschönen guten Tag an dich zurück. Mir geht's wunderbar. Wir sind fantastisch angekommen in Los Angeles vor wenigen Tagen. Gestern dann das erste NBA-Spiel gehabt mit den Clippers gegen Cavaliers, die ja auch den Tag davor schon einen Trade gemacht haben. Heute geht's dann weiter mit den Lakers gegen die Sixers. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ansonsten Wetter passt. Gestern waren 32 Grad. Wir sind wie angesprochen gut angekommen und haben hier eine sehr, sehr geile Zeit. Die Gruppe ist jetzt ohne mich frühstücken gegangen. Und wenn wir dann hier durch sind, in 1,5 Stunden, werde ich mich der Gruppe anschließen. Dann werden wir heute Walk of Fame und Hollywood Boulevard, In-N-Out Burger und sowas alles machen vom Game. Also ja, steht ein geiler Tag bevor. Aber jetzt erstmal vor dem Vergnügen ein bisschen Arbeit, wobei hier unser Podcast natürlich sich auch sehr wie Vergnügen anfühlt, vor allem wenn es so viel verrückten Stuff zu besprechen gibt. Das geht ja aktuell ganz schön ab. Gestern in unserer Uber-Fahrt vom Hollywood-Sign nach Beverly Hills sind irgendwie 3 Trades passiert innerhalb von 1/2 Stunde. Sehr, sehr verrückt, das dann auch hier vor Ort direkt mit den Jungs immer auszuwerten. Es gibt einiges zu besprechen. Wie geht's dir? Und dann können wir auch schon direkt reinstarten von mir aus.
Ja, sehr gerne. Du hast ein Hard-Out, du hast es gerade angesprochen. Das sei dir auf jeden Fall gegönnt. Wir haben abgesprochen, wir legen jetzt einfach mal los, selbstverständlich mit den großen Dingern. Wir reden über Harden, wir reden über Davis, wir reden über Triple J und dann gucken wir einfach mal, wie weit wir noch kommen. Gegebenenfalls kommen ja auch noch Breaking News rein jetzt hier in der nächsten Stunde, wer weiß. Ich werde dann vielleicht noch gegen Ende, wenn wir jetzt nicht alles durchsprechen können, noch so ein paar Solo-Gedanken hinten dranhängen zu den kleineren Moves. Wer weiß, also wenn jetzt Giannis in 10 Minuten getradet wird, dann müssen wir uns vielleicht was einfallen lassen, also dann müssen wir umdisponieren. Aber ansonsten legen wir jetzt einfach mal los, deswegen in aller Kürze und Würze. Mir geht's gut. Ich habe die Trades auch natürlich sehr interessant verfolgt. Man muss sagen, es sind ja hier nicht nur große Namen dabei, sondern diese großen Namen sind halt auch wirklich überraschend gefallen. Also Harden kam nicht ganz aus dem Nichts, weil wir ja ein paar Stunden vorher oder einen Tag vorher schon gehört hatten, er will vielleicht raus und sogar diese Garland-Geschichte schon im Raum geschwirrt ist. Aber Davis kam dann ziemlich aus dem Nichts. Dass die Jazz sich Jaren Jackson Jr. reinhören, kam ziemlich aus dem Nichts. Dass Kuminga plötzlich bei meinen Atlanta Hawks gelandet ist, kommt aus dem Nichts. Also eine sehr überraschende Trade-Deadline und ich kann mich da natürlich nur anschließen. Ich freue mich sehr, das jetzt hier mit dir ein bisschen durchzusprechen. Fangen wir, naja, vielleicht aus gegebenem Anlass, du hast die Clippers und Cavs, beide allerdings ohne James Harden, hast du gestern gesehen. Lass uns doch da vielleicht anfangen. James Harden zu den Cleveland Cavaliers und Darius Garland zu den Los Angeles Clippers, außerdem ein Zweitrunden-Pick zu den Los Angeles Clippers. Was war dein erster Gedanke, als du diesen Trade mitbekommen hast und was halten wir davon jetzt nach ein paar Tagen oder ein paar Stunden, muss man sagen, Reflexion?
Als der Trade dann endgültig durch war, ja, kann man jetzt nicht unbedingt von Überraschung sprechen. Es war allerdings sehr überraschend, als wir die allerersten News bekommen haben, dass sich die Clippers und Harden wohl trennen werden, dass hier gemeinsam nach einem neuen Team gesucht wird. Und dann war ja kurz Zeit später die nächste Info, die wir bekommen haben, dass es sich dabei um die Cleveland Cavaliers handelt und Darius Garland und dass da Momentum da ist. Das war schon sehr überraschend, als es dann zwei Tage später passiert ist. War so, okay, gut, das hatte sich ja jetzt angedeutet. Das klang auch alles sehr, sehr seriös. Dass Harden vor der Deadline getradet wird, das hat sich auch abgezeichnet dann in diesen 48 Stunden. Aber dass es jetzt überhaupt dazu gekommen ist, finde ich schon sehr schockierend. Also ich hätte im Leben vor einer Woche nicht damit gerechnet, dass James Harden jetzt nicht mehr bei den Clippers spielt. Ich denke, es lief hinter den Kulissen so ab, dass James Harden gerne langfristig von den Clippers bezahlt werden möchte und das auch rübergebracht hat. Und die Clippers haben gesagt, nein, wie schon bei Norman Powell, wir wollen dich nicht langfristig bezahlen. Wir sind sehr darauf bedacht, ab 2027 cleane Bücher und jede Menge Capspace zu haben. Und daraufhin hat James Harden gesagt, gut, dann möchte ich gerne irgendwo hin, wo ich dann halt auch langfristig bezahlt werde, meine Extension kriege. Und dementsprechend haben er und die Clippers hier zusammen gearbeitet, um ein neues Zuhause für ihn zu finden. Ja, mir ist egal, mit welcher Seite wir anfangen, ob wir mit der Clippers-Seite oder mit der Harden-Seite anfangen. Vielleicht erstmal die Frage zurück an dich, wie war denn deine erste Reaktion? Und dann kannst du ja einfach reinstarten mit der Seite, mit der du reinstarten möchtest.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich war auch sehr überrascht von der Geschichte an sich. Als es dann tatsächlich dazu kam, war natürlich dieser Überraschungseffekt verflogen. Aber jetzt so rückblickend, das ist schon immer noch ziemlich absurd. Also hättest du vor einem Monat prognostiziert, dass James Harden in Cleveland spielt und Darius Garland bei den Clippers unterkommt, das wäre, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr absurd gewesen. Das wäre selbst vor 3 Tagen noch sehr absurd gewesen. Ich würde sagen, ich glaube, die Clippers-Seite, die können wir relativ schnell abhaken. Ich halte es für die richtige Entscheidung, dass man James Harden hier nicht noch einmal ein längerfristiges Arbeitspapier wohl auf den Tisch legen wollte, dass man anscheinend auch gar nicht so unbedingt in dieses letzte Vertragsjahr gehen wollte. Das ist ja eine sehr besondere Konstellation, da können wir gleich nochmal zu kommen. Also James Harden hat eine 42,9 Millionen Spieleroption im Sommer. Davon sind aber nur 13 Millionen garantiert. Das ist so eine komische zweiseitige Option. Dieser Trade hat beinhaltet, dass er seinen sogenannten Trade-Kicker, ich glaube 15% wären das gewesen, einen Bonus, den er bekommt im Falle eines Trades, dass er auf den verzichtet hat, was mich vermuten lässt, dass es da bereits die ein oder andere Absprache gegeben hat mit dem Office der Cavaliers über einen neuen Vertrag, den er dann im Sommer unterschreiben könnte, anstatt in dieses Spieleroptionsjahr zu gehen. Wir kommen gleich zur anderen Seite. Ich kann schon mal spoilern, ich bin überhaupt kein Fan von der Geschichte. Aber für die Clippers, jetzt mal, sei mal dahingestellt, dass du sogar noch einen Zweitrunden-Pick oben drauf kriegst. Ja, und das ist dann auch der einzige positive Case, den ich aus Cleveland-Sicht sehen würde. Natürlich, Darius Garland, sehr wenig gespielt bislang dieses Jahr. Wenn er gespielt hat, absolut nicht auf dem Level gewesen, das wir von ihm gewohnt sind. Aber der Mann ist immerhin ein 26-jähriger, zweifacher All-Star, der, wenn er in seiner Top-Form ist oder wenn er sich weiter in seine gute Form entwickelt, ein wahrscheinlich No-Brainer, jährlicher All-Star-Kandidat, Top-30-Spieler in dieser Liga ist. Und dass du dir den reinholst, klar, jetzt geht deine möglichst viel Flexibilität im Sommer 2027. Der Plan geht jetzt ein bisschen flöten, weil du halt Garland ein bisschen längerfristiger behältst. Aber mit Capspace 2027 oder mit einem Trade in der Offseason oder mit egal welchen Mitteln, hättest du einen besseren Spieler bekommen als Darius Garland?
Das ist sehr gut formuliert, ja.
Und deswegen, ich will jetzt hier nicht sagen A+. Ich glaube, dafür sind die Fragezeichen bei Garland dann doch nicht einfach so wegzureden, aber als Upside-Move, dass du einen 36-jährigen James Harden, der im Sommer wahrscheinlich dann weg gewesen wäre, wenn du ihm keinen neuen Vertrag gibst, oder der seine Spieleroption gezogen hätte und dann hättest du ihm noch einmal irgendwie 43 Millionen zahlen müssen und dann wäre er weg gewesen, dass du den eintauschst gegen einen 26-jährigen Darius Garland und halt drauf setzen musst, dass er seine Verletzungsprobleme wieder ein bisschen in den Griff kriegt. Und das ist jetzt keine verrückte Wette, also wir reden ja hier nicht von einem Zion oder von einem Ja Morant oder so, sondern also Garland ist ja jemand, der auf seine gesamte Karriere gesehen jetzt eigentlich nicht der allerverletzungsanfälligste war. Also das ist schon sehr nah dran an No-Brainer, würde ich sagen, dass du hier einen 10 Jahre jüngeren Spieler, der jetzt bislang in dieser Saison der schlechtere Spieler war, das muss man ganz klar so sagen, aber der jetzt, glaube ich, insgesamt gesehen im Vakuum nicht der schlechtere Spieler ist hier von den beiden. Du kriegst sogar noch einen Zweitrunden-Pick drauf. Also gibt hier wenig nicht zu mögen aus Clippers Sicht, würde ich sagen.
Mit insgesamt im Vakuum meinst du jetzt auf die langfristige Zukunft gesehen oder wenn beide jetzt gerade fit sind?
Also wenn Garland fit wäre und so gespielt hätte, wie er zum Beispiel letzte Saison gespielt hat, als er All-Star war, ist dann Harden der bessere Spieler?
Schwer zu sagen, aber in der Rolle, in der die Clippers ihren Point Guard und Lead Ballhändler brauchen, ist, glaube ich, Harden bessere Spieler.
Ja, fair. Okay, da gehe ich mit.
Aber ansonsten stimme ich dir hier absolut zu. Ich weiß nicht, ob diese Flexibilität, von der die Clippers jetzt immer gesprochen haben und die sie langfristig haben wollten, ob die jetzt optimal genutzt wurde mit Darius Garland, der ja auch jede Menge Geld verdient. Die Clippers scheinen zu denken, ja. Und ich denke, sie scheinen davon auszugehen, dass Garland besser ist, als wer auch immer gekommen wäre mit all diesem Capspace in 2027 und wann auch immer es ist. Irgendwo natürlich ein Gezocke der Clippers, dass Garland sein altes Level wieder erreichen kann, das ist natürlich wünschenswert bei einem so jungen Spieler, natürlich auch noch was drauflegen kann. Wenn er das tun kann, dann ist das ein ziemlich, ziemlich fantastischer Move. Wenn nicht, und er diesen schnellen ersten Schritt und diese Beweglichkeit und Shiftiness jetzt nicht so wiederbekommt, auch mit seinen C-Problemen, die er jetzt gerade hat, dann könnte das natürlich langfristig jetzt nicht ganz so geil aussehen. Ich glaube, die Clippers haben sich damit auch so ein bisschen eingestanden, dass sie in dieser Saison halt nicht um den Titel mitspielen werden. Also ich glaube, für die Mission Contender sein dieses Jahr ist das jetzt kein geiler Deal gewesen, weil die Clippers schon mit Harden als balldominanten Point Guard, Facilitator und so weiter schon besser sind. Und gerade, wie ich auch gerade schon gesagt habe, das, was die Clippers halt brauchen an der Seite von Kawhi, das gibt ihnen Harden halt deutlich mehr als Garland, der jetzt nicht dieser balldominante, einen Angriff nach dem anderen, die Fäden ziehen, Creator in dem Sinne ist. Aber es ist ein ziemlich guter Move von den Clippers, den man eigentlich noch feiern kann. Und gerade wenn es jetzt darum geht, dass man wirklich gesagt hat, ey, Harden, wir wollen dich nicht bezahlen langfristig. So, dann sind ihnen halt auch irgendwo die Hände gebunden und dann ist es halt schon das Beste, ihn abzugeben. Und dass man ihn abgeben hat und so jemanden wie Garland reingeholt hat, das kann sich schon wirklich sehen lassen. Auf der anderen Seite, du hast gerade schon gesagt, du findest den Deal überhaupt nicht gut. Das geht mir ähnlich. Ich glaube nicht, dass die Cavaliers jetzt mit Harden auf einmal so viel besser sind, dass sie ernsthaft Meister werden können. Und das sollte ja irgendwo die Idee sein, wenn du so einen Short-Term-Deal machst, um jetzt kurzfristig besser zu werden, dir so einen alten Spieler auch reinholst, der so viel verdient, dass du dann sagst, okay, ist das wirklich ein Spieler, mit dem wir jetzt dann Meister werden können, der uns so viel besser macht? Und ich sehe nicht, wie Harden das anstellen soll. Ich glaube, die Clippers werden besser sein, als sie es jetzt mit entweder Garland von der quasi draußen oder Garland in seiner nicht so guten Form waren. Ich denke, da hebt Harden sie nochmal so ein bisschen auf ein anderes Level und kann natürlich auch Mitchell jetzt dann gerade in den Playoffs entlasten und Harden trotz seines fortgeschrittenen Basketballalters jemand, der sehr durable noch ist und auf den man sich eigentlich verlassen kann, dass er spielt und dass er zumindest irgendwo auch produktiv ist. Aber er macht sie halt nicht so viel besser, dass ich jetzt sage, Alter, der ganze Power Balance im Osten ist jetzt geschiftet. Ich feiere außerdem den Fit zwischen Harden und Donovan Mitchell nicht wirklich. Das war halt nice an diesem Pairing Mitchell und Garland, dass halt Garland ein sehr, sehr guter Offballspieler war, ein krasser Catch-and-Shoot-Werfer, Movement-Shooter, jemand, der cutten kann, der den Ball nicht in seinen Händen braucht, um wirklich produktiv zu sein. Einer der beiden konnte immer auf dem Parkett stehen, aber sie konnten halt auch alle beide auf dem Parkett stehen, zumindest am offensiven Ende. Jetzt hast du Harden, hat natürlich den großen Luxus, dass du jetzt einen von Harden und Mitchell dauerhaft als deine primäre erste Option hast und das ist eine sehr gute Sache. Einer der beiden kann immer auf dem Parkett stehen, wenn beide fit sind, aber ich sehe nicht, wie das offensiv so richtig geil werden soll, wenn Harden und Mitchell auf dem Parkett stehen, weil dann ist es halt wirklich viel, ich bin dran, du bist dran und wenn der eine was macht, guckt der andere zu, weil Mitchell auch kein besonders guter Offballspieler ist. Ja, und defensiv ist halt dann auch nicht so geil. Es ist jetzt nicht schlechter als mit Garland, aber du hast dann halt offensiv keinen geilen Fit und defensiv halt zwei anfällige Spieler. Das stelle ich ein bisschen schwierig vor. Ich denke, dass es für jemanden wie Mobley und für jemanden wie Allen sehr, sehr nice ist, Harden an ihrer Seite zu haben und dass er durchaus auch dabei helfen kann, da noch Dinge zu unlocken in der Zukunft. Aber ich feiere das nicht so wirklich. Auch Garland abzugeben, wenn sein Wert auf so einem All-Time-Low ist. Harden dann langfristig zu bezahlen, weiß ich jetzt nicht. Ich bin kein Fan. Es gibt hier keinen klaren Gewinner und Verlierer in meinen Augen. Für die eine Seite mag ich den Move so einigermaßen. Und für die andere Seite mag ich den Move eher nicht. Ich hasse ihn jetzt für keine der beiden Seiten, aber es ist jetzt aus Clippers Sicht kein besonders geiler Deal in meinen Augen.
Ja, dann sind wir da wenig überraschend auf einer Wellenlänge. Ich finde, Zach Lowe hat es in seinem Podcast sehr gut formuliert. Er hat gesagt, es ist ein krasses Vote of no confidence, sagt man im Englischen. Lässt sich, glaube ich, nicht super elegant übersetzen, aber es ist ein krasser Beweis dafür, dass die Cavaliers nicht mehr an Darius Garland glauben. Ob das jetzt aus gesundheitlichen Gründen ist oder aus spielerischen Gründen, das darf man nicht vergessen. Garland war jetzt in seiner noch jungen Playoff-Karriere auch nicht gerade bekannt dafür, in den großen Spielen seine besten Leistungen zu zeigen, so sehr man sich da über Harden lustig machen möchte. Das war jetzt auch nicht Garlands Ding bislang oder einfach sein Fit mit Donovan Mitchell, was auch immer genau die Gründe sind. Aber es ist sehr, sehr offensichtlich, dass du, wie wir gesagt haben, einen Spieler, der jetzt gerade erst in seine Prime kommt, der bereits zweimal All-Star war, eintauscht für einen Spieler, der dann im Sommer, wenn du ihm eventuell einen neuen Vertrag auf den Tisch legst, 37 Jahre alt sein wird und jetzt auch das ist jetzt kein 37-jähriger Steph Curry. Also Harden ist ja kein Top-10-Spieler, ist auch kein Top-20-Spieler, vielleicht sogar nicht mal ein Top-30-Spieler, wobei das wahrscheinlich schon so, wie er spielt bislang die Saison. Es fällt mir schwer zu glauben, dass man nicht, wenn man bis zum Sommer gewartet hätte, wenn man sagen könnte, und da bin ich übrigens völlig bei dir, fand ich auch eine schöne Formulierung, ich weiß nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt habe. Mit Harden ist der Floor höher, aber das Ceiling halt nicht. Das Ceiling ist vielleicht sogar ein Tick niedriger, als es gewesen wäre, wenn du jetzt sagst, hey komm, wir setzen das auf die Karte, dass Garland wieder fit wird, dass Garland wieder in Form kommt. Vielleicht schafft er es jetzt in der zweiten Saisonhälfte, sich wieder in Form zu spielen. Und dann, wenn alles Klick macht, vielleicht stehen wir dann plötzlich in den Finals. Ich sehe nicht, wie die Cavaliers in die Finals kommen wollen mit diesem Kader. Ich hätte das bei Garland und Mitchell noch irgendwo, hätte man das sagen können, okay, wahrscheinlich muss der Best Case eintreten. Aber wenn der Best Case eintritt, dann passiert's wenigstens. Ich finde, das Ceiling ist niedriger geworden. Und dann reden wir ja noch gar nicht von der mittelfristigen Zukunft. Also ich tue mich sehr schwer, dass es zu glauben, dass es nicht der bessere Weg gewesen wäre, den Kern jetzt erstmal noch zusammenzuhalten und dann im Sommer sich zu überlegen, traden wir dann Garland. Und dann kann man vielleicht sagen, rückblickend, ja Mist, wir hätten vielleicht Garland schon diesen Sommer traden sollen, also letzten Sommer. Oder wir hätten dann doch das Allen Mobley Duo aufbrechen sollen. Wir hätten was machen müssen. Das hat halt nicht gereicht. Aber also, das kann man sich dann ja rückblickend immer noch. Aber dass man jetzt hier so ein, ich glaube, man kann es nicht anders sagen, so ein Panik-Move, um irgendwie zu versuchen, den Outlook für die restliche Saison zu verbessern. Ich weiß es nicht. Das kommt mir sehr, sehr seltsam vor.
Ja, mir auch. Mit welchem Deal möchtest du weitermachen?
Lass uns mit
Davis.
Das ist eine gute Frage. Lass uns mit Davis weitermachen. Lass uns mit Davis weitermachen. Super gespannt. Ich würde erstmal das Wort an dich übergeben. Ich habe mich, also es sind jetzt natürlich in letzter Zeit viel rumgeschwirrt, die letzten Stunden, diese Übersichten, was haben die Mavericks jetzt letztendlich aus Luka Doncic gemacht und so. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht komplett nochmal aufrollen, dass der Luka-Trade jetzt im Nachhinein nicht besser aussieht durch das, was man jetzt für Anthony Davis zurückbekommen hat. Anthony Davis, D'Angelo Russell, Jaden Hardy und Dante Exum wandern zu den Washington Wizards und dafür bekommen die Mavericks, in Anführungszeichen, den auslaufenden Vertrag von Chris Middleton, AJ Johnson, Malachi Branham, Marvin Bagley, zwei Erstrunden-Picks, wobei man aber dazu sagen muss, der eine ist der OKC-Pick jetzt im kommenden Draft, also der 30. Und der andere ist ein 2030er Warriors-Pick, wo man sagen könnte, hey, okay, Warriors, weit in der Zukunft, Upside, ist allerdings Top 20 protected. Und wenn der dann nicht rübergeht, dann wird er einfach zu einem Second-Round-Pick im kommenden Jahr. Also alles andere als geile Picks. Und dann noch drei Second-Round-Picks dazu. Das ist ernüchternd als Gegenwert, würde ich einfach mal so in den Raum werfen und dir dann jetzt das Wort überlassen.
Ja, die Mavericks können sagen, ey, wir haben zwei Erstrunden-Picks für Anthony Davis bekommen. Hurra, das sind zwei absolute Fake-Erstrunden-Picks, wie du sie ja gerade auch beschrieben hast, erklärt hast. Das taucht dann vielleicht da dann noch nicht gleich auf, aber man hat zumindest erstmal zwei Erstrunden-Picks bekommen für Anthony Davis. Ich verstehe, dass es schwer ist, wirklich sehr viel Returns zu bekommen für einen Spieler, der nicht auf dem Parkett stehen kann für 5 Minuten, ohne sich zu verletzen, der lange, lange, lange nach seiner Prime jetzt schon ist, der auch jede Menge Kohle verdient aktuell, dass du jetzt für so einen Spieler keine 3 ungeschützten Erstrundpicks von einem miesen Team bekommst oder kein junges Talent mit All-NBA-Potenzial. Das war mir schon klar und das hätte eigentlich uns allen auch klar sein müssen, aber dass es jetzt so wenig ist, so wenig Gegenwert, dass du halt nicht mal einen dieser guten jungen Washington-Spieler bekommen hast oder irgendeinen ungeschützten Pick, der nicht der 30. der ersten Runde ist oder irgendeinen Pick, der vielleicht nicht ganz so heftig protected ist, das ist schon wirklich sehr, sehr schwach in meinen Augen. Sicherlich irgendwo, ja, man kommt raus aus diesem Anthony Davis Vertrag. 58 für Dollar nächste Saison. Deine 62,7 Millionen Spieleroption für 27/28. Gut möglich, dass er die ziehen wird. Aber dass Dallas ihn hier abgegeben hat und so wenig bekommen hat, das ist schon sehr, sehr verrückt. Und dann frage ich mich, warum es nicht irgendein anderes Team in der NBA gab, was vielleicht eher, keine Ahnung, Contender-Hoffnung hat, die dann sagen, okay, so wenig Gegenwert, okay, das hätten wir auch noch gestemmt und hätten vielleicht uns eventuell eine kleine Chance gegeben, mit AD dann noch den allerletzten Schritt zu machen. Aber wenn ich überlege, als so erste AD-Trade-Gerüchte vor Monaten aufkommen, wir haben über mögliche Szenarien geredet, dass es am Ende so wenig Gegenwert ist, das hätte selbst ich nicht gedacht. Ich meine, wir haben ja teilweise über einen Carl Anthony Towns und Anthony Davis Swap geredet. Wir haben darüber geht, dass die Pistons vielleicht Ivy und irgendwie einen Pick abgeben oder so, aber das ist ja wirklich überhaupt kein Gegenwert. Also ich feiere diesen Deal überhaupt nicht aus Sicht der Dallas Mavericks. Du hast gerade bei Garland schon so ein bisschen beschrieben, dass die Cavaliers nicht an Garland glauben, so das lässt sich hier 1:1 so wiederholen, dass die Mavericks anscheinend auch nicht mehr glauben, dass Anthony Davis über längere Zeit fit bleiben kann und Cooper Flaggs Entwicklung helfen kann und deswegen halt auch dann entsprechend in den Plänen des Teams langfristig auftaucht. Das scheint jetzt alles dann nicht der Plan gewesen zu sein. Also ja, aus Dallas Sicht absolut nicht geil. Und aus Wizards Sicht, puh, es ist weird. Es ist ein sehr, sehr weirder, schwer zu verstehender Deal, der aber irgendwo auch seine Vorteile mit sich bringt und den ich jetzt aus ihrer Sicht nicht hasse. Ich verstehe ihn nicht unbedingt, aber ganz ehrlich, wenn du schon für Trae Young tradest, dann kannst du halt auch für Anthony Davis traden und kannst quasi einen Frontcourt-Partner an Alex Sars Seite stellen, der vielleicht dessen Schwächen so ein bisschen kaschiert und der eventuell da auch Sars Entwicklung weiterhilft. Dann kannst du halt auch einen Pick-and-Roll-Partner für Trae Young reinholen. Wie gesagt, ich feiere es aus Washington sich sehr, dass sie keinen dieser jungen Spieler abgeben haben. Also weder Koulibaly noch Carrington noch George noch Trey Johnson noch Alex Sarr. Die sind halt alle noch da. Und dann hast du jetzt diesen jungen Kern. Du hast zwei Veterans, die zumindest aus Anthony Davis Sicht auch schon mal einen Titel gewonnen haben, die aber beide wissen, was es braucht, um zu gewinnen. Ein bisschen Seriousness reinbringen in diese ganze Truppe und jetzt halt dann dem Team vielleicht helfen können, so den nächsten Schritt zu machen, ohne jetzt unbedingt die Entwicklung der jungen Spieler zu sehen. Also ich glaube weder, dass ein Anthony Davis noch ein Trae Young Spieler sind, die jetzt die jungen Spieler davon abhalten, ihr Potenzial zu erreichen. Und deswegen finde ich das kein scheiß Move aus Sicht der Washington Wizards. Hättest du mich allerdings vor 2 Monaten gefragt, ob die Wizards sich AD reinholen sollten, selbst wenn er günstig ist, hätte ich halt so geantwortet nach dem Motto, was wollen sie mit ihm? Verstehst du? Also weirder Trade, den ich aber alles andere als hasse für sie.
Ja, ich bin hundertprozentig bei dir. Meine erste Reaktion war auch so, warum? Also finde ich gar nicht geil. Aber je länger man sich den Gegenwert anguckt, umso verständlicher ist es halt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt mit, also mir scheint es so, als hätte da jetzt entweder der Owner oder irgendein hohes Tier im Front Office das klare Signal gegeben, dieses Jahr können wir gerne nochmal tanken. Lass uns versuchen, in diesem historisch guten Draft noch was möglichst Gutes mitzunehmen. Lass uns die jungen Wilden von alleine lassen. Aber nächstes Jahr soll dann bitte wieder gewonnen werden. Ob das jetzt eine gute Idee ist, das steht auf einem anderen Blatt. Ich finde nicht. Ich sehe nicht, dass dieser junge Kern, angeführt von Trae Young und Anthony Davis, ein Playoff-Team ist im Osten nächstes Jahr. Aber wenn man das mal als Prämisse hinnimmt, wenn man sagt, okay, das ist die Zielrichtung, dann gibt es sicherlich schlechtere Wege, als sich ein Duo, das weiterhin beide Parteien auf All-Star-Level agieren können, da bin ich überzeugt davon, sich reinzuholen, kein Puzzleteil deines jungen Kerns abgegeben zu haben und die beiden dann so ein bisschen als Flyer. Was ich halt katastrophal fände, ist, wenn man Trae Young jetzt im Sommer eine fette Extension auf den Tisch legt, wenn man Anthony Davis dann eine weitere Extension, also du hast Anthony Davis jetzt 2 Jahre ans Bein gebunden, außer du tradest ihn direkt weiter nächsten Sommer oder so. Wenn du jetzt so nach dem Motto in die nächsten 3-4 Jahre gehst und das ist dein Star-Duo, das wäre halt katastrophal in meinen Augen, weil dann wirst du nirgendwo hingehen, das unterschreibe ich dir jetzt. Aber wenn das so, wir holen jetzt die beiden mal rein, als High-Upside-Wetten, vielleicht können wir nächstes Jahr ein bisschen für Furore sorgen, Vielleicht können entweder Trey oder AD oder beide ihren Wert wieder ein bisschen hochpushen. Und dann kommt aber irgendwann der Punkt in den nächsten 2 Jahren, wo wir dann wiederum sagen, okay, jetzt haben sich die jungen Spieler genug entwickelt, jetzt geben wir die Zügel in die Hand von Saar und Johnson und George und wer auch immer jetzt dann im kommenden Sommer im Draft noch dazukommt und trennen uns wieder von Trae Young. Und dann nach dem Motto Trae Young, AD, hey, das waren jetzt schöne 1,5, 2 Jahre mit euch, ihr habt uns geholfen, vielen Dank, auf Wiedersehen. So, das fänd ich nicht schlecht. Also das sehe ich schon irgendwo, dass das funktionieren kann. Aber wenn du jetzt in die Zukunft gehst mit, okay, Alex Saar ist jetzt doch nicht mehr unser Franchise-Spieler, sondern jetzt nur noch die dritte Option mittelfristig und wir setzen alles auf die Karte Trae Young und Anthony Davis, das wird halt nicht funktionieren. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das die Idee ist, weil man jetzt halt ungeduldig wird, nachdem man, was weiß ich, wie viele Jahre am Stück halt einfach scheiße war. Wir werden sehen, in welche Richtung sich das letztendlich entwickelt. Hast du zu den Wizards noch was, weil sonst hätte ich gleich noch ein paar Worte zu den Mavericks.
Nö, hau gerne zu den Mavericks raus und dann können wir gerne zu Triple J und den Grizzlies und Jazz kommen.
Yes, die Mavericks rutschen unter die Luxury Tax sogar mit diesem Trade, was denke ich Sinn ergibt. Ich frage mich, ob das die Wahrscheinlichkeit, dass wir Kyrie Irving sehen, diese Saison jetzt drastisch verringert hat. Ich möchte fast meinen ja, obwohl Jason Kidd neulich mal auf einer PK gesagt hat, dass das nichts zu tun hat und wir werden Kyrie auf jeden Fall wieder sehen, sobald er wieder fit ist. Ich weiß nicht, wo da der Sinn drin sein soll, dass du jetzt Kyrie nochmal zurückbringst, weil, und das hat man jetzt gezeigt und das ist auch der absolut richtige Weg in meinen Augen, du konntest nicht ändern, was Nico Harrison verbockt hat und was dieses Front Office, was davor kam, verbockt hat. Übrigens, Sündenbock Nico Harrison, schön und gut, aber es waren ja immer noch auch diese neue Ownership Group, die das Ganze irgendwo abgesegnet hat. Also es ist jetzt nicht so, dass die absolut sind von jeglicher Schuld, aber du hast dir dieses Bett gemacht, oder wie ist das Sprichwort? Man hat sich's ins gemachte Bett gesetzt oder so?
Ja, irgendwie sowas.
Irgendwie sowas.
Super auslöffeln. Ist, glaube ich,
auch genau. Du musst die Suppe im Bett auslöffeln. Die Suppe im gemachten Bett auslöffeln. Was dir eingebrockt wurde. Und ja, haben wir ja jetzt gerade gesagt, der Gegenwert für Anthony Davis ist, wenn nicht erschreckend, dann mindestens ernüchternd. Aber du kriegst gleichzeitig, wirst du halt D'Lo los und Exum und Hardy waren jetzt auch nicht die allerscheinendsten Sterne in letzter Zeit. Du gehst voll in den Rebuild rund um Cooper Flagg. Ich denke, du gehst auch ziemlich voll in den Tank, was die restliche Saison angeht. Ich denke, also würde für mich auf jeden Fall am meisten Sinn ergeben. Und dann hoffst du auf vielleicht ein bisschen Lottery-Glück. Und dann hast du einen Top 3, Top 4, Top 5 Pick im kommenden Draft. Stellst da Cooper Flagg einen potenziellen Co-Star an die Seite. Und dann ab geht's in die Zukunft. So, das scheint die Marschroute zu sein. Das halte ich für keine schlechte Idee. Und dann hast du ja immer noch, obwohl du so krass Misswirtschaft betrieben hast, durch den Luca-Trade, durch jetzt den AD-Trade, du hast ja dann trotzdem noch mit Lively und mit Cooper und mit demjenigen, der dazukommt, tendenziell einen ganz nicen jungen Kern, mit dem du was anfangen kannst in den nächsten Jahren. Deswegen, ja, es ist sicherlich ein bisschen enttäuschend, was den Gegenwert angeht, aber vielleicht ist es auch der richtige Zeitpunkt, um jetzt dieses dunkle Kapitel der Franchise-Geschichte komplett abzuschließen.
Ja. Auf jeden Fall. Dann sind wir da auch auf einer Wellenlänge soweit.
Ganz kurzer Einschub an der Stelle. Diese Zeit soll bleiben. Diese Folge wird euch mal wieder präsentiert von Holy, die auch im Februar und auch zum Valentinstag mal wieder, ihr kennt das, auch im Jahr 2026, eine Aktion und ein geiler Flavor jagt den anderen. Bei Holy könnt ihr aktuell mit jeder Bestellung, ähnlich wie neulich mit diesen Goldlollis und Goldmünzen, jede Bestellung ist gleich ein Ticket, Mindestbestellwert von 10 Euro. Könnt ihr einen Fiat 500 gewinnen? Es gibt weiterhin diese Neukundenaktion, die es im Januar gab. Die läuft im Februar weiter. Das Starter-Set Deluxe, das wir euch ja immer wieder ans Herz legen, einfach mal zum Durchprobieren. Gibt es weiterhin mit einem Thermoshaker gratis dazu. Und mit unserem Code DS spart ihr wie immer 10% auf alles. Zum Beispiel dann eben dieses Starter-Set Deluxe zum Preis von 54 Euro. Perfekt als Geschenk. Und mein persönliches Highlight an dieser neuen Aktion, ein neuer Energy-Geschmack, der Lollipop Lovebird, in den ich mich sofort verliebt habe. Der ist straight ein Top-3-Geschmack bei Holy für mich geworden. Der schmeckt wie die Capri-Sonne-Kirsch früher. Und ich habe in der Schulzeit so gut wie jeden Tag habe ich mir eine Capri-Sonne-Kirsch in der Mittagspause gegönnt. Absolut geiler Geschmack. gerne ausprobieren, wenn ihr da Bock drauf habt. Es gibt außerdem den Strawberry Hibiscus Iced Tea, der ist jetzt permanent im Sortiment. Wie gesagt, Fiat 500 zu gewinnen, diverse Aktionen, diverse geile Sachen zu entdecken, Starter Set Deluxe. Den Link findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut, wenn ihr unseren Link benutzt, unseren Code benutzt. Damit unterstützt ihr uns ein bisschen, tut euch was Gutes. Tut vielleicht euren Liebsten was Gutes mit einem kleinen Geschenk zum Valentinstag. Wie dem auch sei, gerne abchecken, Freunde. Der Appell wie immer. Holy.
Yes, sir. Machen wir weiter mit dem ersten größeren Trade der Deadline, der als erstes mit vollzogen wurde. Da waren wir gerade im Flugzeug und ich konnte nicht fassen, was ich da für eine Notification von Shams bekommen habe. Mit welcher Seite möchtest du anfangen? Wollen wir vielleicht damit anfangen, warum die Utah Jazz hier mehrere zukünftige Picks abgeben, um sich mehrere Spieler reinzuholen, aber natürlich vor allem Jaren Jackson Jr.
Das können wir gerne machen und ich habe die leise Hoffnung, dass du es mir so ein bisschen erklären kannst. Ich bin nämlich absolut kein Fan von diesem Trade aus Sicht der Utah Jazz. Ich sehe irgendwo, dass der Gegenwert nicht der allerkrasseste ist, also du gibst keinen von deinen so richtigen Blue Chip, du gibst Walter Clayton Jr. ab, Taylor Hendricks, würde ich bei beiden, also ich war ein großer Fan von Hendricks vorm Draft, ich fand Walter Clayton hat nicht schlecht ausgesehen bislang in seiner Rookie-Saison, ich denke, da kann man bei beiden sagen, da ist schon noch irgendwo eine gewisse Upside da, weswegen ich es aus Memphis-Sicht auch cool finde, dass man sich die beiden reinholt. George Niang und Kyle Anderson, das sind halt einfach Salary-Filler gewesen. So, das tut dir auch nicht sonderlich weh, die zu verlieren. Du gibst zwei 27er First-Round-Picks ab. Der eine ist von den Lakers. Kann man auch sagen, die Lakers mit Luka, das dürfte ein Pick sein mit nicht allzu hoher Upside. Der andere ist der beste von Cleveland, Minnesota oder dem eigenen Utah-Pick. Angesichts der Tatsache, dass die Jazz offensichtlich gut sein wollen, wird das... Bin ich mir nicht ganz so sicher, ob die Jazz tatsächlich aus der Lottery rausfallen. In 2027, aber da können wir gleich zukommen. Und dann, das ist wahrscheinlich so das Prunkstück dieses Trades, der 2031er First-Round-Pick von Phoenix, wo man sagen kann, bis dahin Devin Booker entweder nicht mehr da oder zumindest sehr alt. Die Suns sprühen jetzt nicht gerade vor jugendlichem Talent, wo man sagen kann, hey, die werden auch in den 30er Jahren noch gut sein. Und du kriegst nicht nur JJJ zurück, sondern eben auch John Conchar. Jock Landale hat man inzwischen direkt nach Atlanta weitergetradet. Und Vince Williams Jr., auch ein brauchbarer und noch nicht allzu alter Spieler. Mhm. Ich kann bei dem Gegenwert jetzt nicht wahnsinnig hart mit den Jazz ins Gericht gehen. Aber ich bin aus zwei Gründen absolut kein Fan von dem Trade.
Okay, und warum?
Erstens, Jaren Jackson Juniors Vertrag ist eine Katastrophe in meinen Augen. Ich glaube nicht, dass man mit dem allzu glücklich wird. Der gute Mann hat eine Extension unterschrieben, die ja jetzt dann im Sommer erst reinkicken wird und verdient in den nächsten 4 Jahren bis einschließlich 2030, wobei 2030 ist eine, also 29-30, seine Spieleroptionen verdient er im Schnitt 50 Millionen. Das ist in meinen Augen einfach zu viel für einen Spieler von Jaren Jackson. Wir haben ja auch über die Extension, als sie unterschrieben wurde im Sommer, gesprochen. Ich meine mich zu erinnern, dass wir beide jetzt nicht Feuer und Flamme waren für diesen Vertrag. Und ich sehe schon irgendwo die Vision mit Walker Kessler, den man vermutlich im Sommer jetzt, der wird Restricted Free Agent, ich gehe stark davon aus, dass man den halten wird, mit Lauri Markkanen, mit JJJ, das ist ein riesiger Frontcourt, den du dir da jetzt zusammengebaut hast, Keyonte George, der ja gerade vor unseren Augen einen ziemlichen Leap macht, ich sehe schon irgendwo die Vision, dass das kein uninteressantes Team ist, aber ist das ein Top-8-Team im Westen? Ich glaube eher nicht, ich weiß nicht, ob ich da...
Muss das schon nächste Saison sein?
Na, also wenn du dir Jaren Jackson ans Bein bindest und 3 Firsts dafür abgibst, plus 2 junge Spieler, das ist jetzt nicht ein All-In-Move. Sie haben schon noch weiterhin Flexibilität in Zukunft, aber das ist schon ein riesiger Schritt in Richtung Win-Now. Und
ja.
Also die Utah Jazz sind ein Win-Now-Team nächste Saison. Sie sind jetzt nicht ein Team, das sagt, hey, wir müssen direkt in die Playoffs. Glaubst du nicht?
Nö. Ich glaube, es gibt noch Mittelding zwischen absolut scheiße sein und zu tanken und halt win now. Und ich glaube, in diesem Mittelground befinden sich die Utah Jazz. Sie wollen schon gewinnen, aber nicht zwangsweise jetzt. Win now ist für mich Cleveland zum Beispiel.
Ja, das ist dann nochmal eine Stufe drüber, klar. Also das sind so diese Teams, wo wir dann Finals or Bust sagen oder so. Das natürlich nicht, aber sie wollen gewinnen. Und
ja,
finde ich ein bisschen früh. Also bei aller Liebe zu Keyonte George und dem, was er gerade zeigt, ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass der... Hat der Top 20 Upside? Weiß ich nicht.
Vermutlich nicht.
Na, also ich bin nicht überzeugt, aber du scheinst überzeugter zu sein als ich zumindest.
Ich verstehe es. Ich verstehe, wo du herkommst und gerade so wie wir denken viel, wenn wir über die NBA-Landschaft reden und philosophieren, dann unterscheiden wir ganz klar zwischen diesen Win-Now-Teams, die wirklich auch dann in Richtung Contender gehen wollen, entweder jetzt oder sehr kurzfristig, und halt dann im besten Fall den absoluten Scheiß-Teams, die halt tanken und im besten Fall viele Assets haben und junge, schöne Potenzial und alles, was so in diesem Middle Ground ist, das will man irgendwie nicht so. Chicago, Miami, die Hawks, whatever, so diese Play-In-Teams, die trotzdem teuer sind. Ich bin auch jemand, der diesen Gedankengang auf jeden Fall hat und der auch so denkt. Aber wenn wir darüber nachdenken, dass die Jazz jetzt gerade 13. sind, eines der schlechtesten Teams im Basketball in den letzten 5 Jahren. Ich finde nicht, dass dieses Team jetzt quasi durch einen Move zu einem sicheren Playoff-Team werden muss. Ich finde es absolut legitim, jetzt für einen Jaren Jackson Jr. zu traden, der jetzt auch nicht unendlich teuer war, ohne dass man jetzt gleich sagt, ja, aber sind die jetzt auf einem Level mit den Lakers und Timberwolves und whatever. So klar, da will man halt irgendwann mal hin. Aber ähnlich wie bei den Wizards finde ich es nicht schlecht, wenn du halt jahrelang Kacke bist und du dann auch einen Kern von jungen Spielern hast, dass du dann irgendwann, Triple J ist ja in dem Sinne nicht mal ein Veteran, aber dass du dann irgendwann Spieler in ihrer Prime reinholst, die dich dann auf das nächste Level heben. Und ich finde nicht, dass dieses nächste Level unbedingt gleich Win Now, sag ich mal, so wie du es jetzt beschrieben hast, sein muss.
Alleine, da gebe ich dir recht.
Utah Jazz, ja.
Da gebe ich dir recht. Lass mich ganz kurz ein. Glaubst du denn, dass, sagen wir mal, das Ziel ist, dass die Utah Jazz in 5 Jahren ein solides Playoff-Team aufwärts sind? Hm? Glaubst du, die Wahrscheinlichkeit, dass das in den nächsten 5 Jahren passiert, hat sich vergrößert durch diesen Trade?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Da bin ich mir nämlich nicht so sicher.
Wie viele Jahre willst du denn noch tanken? Du hast jetzt diese Saison, wo du dann noch diesen Top-Pick haben möchtest, aber willst du dann nächstes Jahr auch wieder scheiße sein?
Bis ich einen Spieler im Kader habe, von dem ich mir einreden kann, dass er mal die erste Option von meinem Conference-Semifinals oder Conference-Finals-Team wird, ja. Und ich bin der Meinung, diesen Spieler haben sie nicht.
Ich glaube, das ist zu leicht gesagt. Du bist dann einfach so lange scheiße, bis so ein Spieler kommt. Was ist, wenn der nicht kommt? Bist du dann 20 Jahre scheiße, wenn du immer wieder Lottery-Pech hast? So klar, wenn du die Spurs bist und du kriegst den ersten Pick oder Dallas, so, und du holst diesen Spieler rein. Aber die Jazz sind ja jetzt auch gerade nicht das schlechteste Team der NBA. Wenn die Jazz jetzt gerade das schlechteste Team wären und die beste Chance hätten auf den ersten Pick nächste Saison, dass man dann vielleicht sagt, okay, guck mal, wie der Draft nächstes Jahr wird. Aber so wie sich das aktuell herausspiegelt, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder so den 4., 5., 6. Pick haben, ist ja am größten. Und da kriegst du halt so einen Spieler vermutlich auch nicht. Und ich verstehe den Gedankengang absolut, aber ich weiß nicht, ob du dann als Team, wenn so ein Spieler nicht kommt, bist du dann einfach unendlich lang Kacke, bis so ein Spieler kommt. Das,
ja, ich weiß schon, was du meinst.
Halt dir auch nicht wieder richtig den Weg. Und ich glaube, wenn du einen Kern hast von 3, 4 jungen Spielern, wie zum Beispiel auch die Wizards, wo du sagst, Alter, das ist unser langfristiger Kern. Da ist keiner mal jemand, der ein Top-10-Spieler wird, aber wir haben zumindest 3, 4 Spieler, die wir in unserer Vision für die nächsten 5, 7, 10 Jahre sehen. Und dass du dann, gerade wenn du Utah bist oder Washington, wo keine Free Agents hingehen, dass du dann günstig dir Spieler ertradest, die dich dann auf das nächste Level heben, das halte ich schon für den richtigen Move. Weil irgendwann müssen auch diese jungen Spieler anfangen, ernsthaften Basketball zu spielen in Washington und jetzt auch in Utah. Ich weiß nicht, ob das dann nicht irgendwann wieder der Entwicklung der Spieler wie Bailey, wie Curtis George irgendwann hindert, wenn du halt immer nur tankst und immer Kacke bist. Ich glaube, auch für die Entwicklung von jungen Spielern ist es wichtig, dass sie dann irgendwann auch mal ernsthaften Basketball spielen und zumindest auch mal den nächsten Schritt machen. Weil wenn jetzt dieser Franchise-Spieler, dieser Blue-Chip-Spieler nicht in den nächsten 3, 4, 5 Jahren reinkommst, dann bist du halt ansonsten mit Bailey und mit George bist du halt dann Kacke in den nächsten 5 Jahren. Und was hast du dann gekonnt?
Ja,
so, dann spiele ich jetzt lieber ernsthaften Basketball mit einem geilen Frontcourt. Und die Spieler legen dann vielleicht eine coole Entwicklung hin. Und dann ist das in meinen Augen der bessere Weg. Es ist nicht der perfekte Weg, aber Teams wie Utah haben halt jetzt, wie gesagt, dann auch nicht den Luxus sagen, ja gut, wir haben halt Wemby gedraftet, so, das, oder wir bekommen halt den Nummer 1 Pick. Das ist ja auch so ein bisschen, keine Ahnung, Atlanta kam gar nicht, würde ich da jetzt auch so ein bisschen mit reinpacken, diese Kategorie. Es ist schwierig. Ich verstehe irgendwo, wo du herkommst, aber ich finde diesen Move absolut nicht scheiße und ich glaube, dass es das Richtige ist, was den Utah Jazz jetzt hier passiert ist, dass sie dann irgendwann zumindest mal wieder um die Playoffs kämpfen und einen coolen Kern haben. Und Jackson ist 26. So, ja, der verdient jede Menge Kohle, aber wenn du jetzt in 5 Jahren redest, wahrscheinlich ist Jackson da nicht mehr da, aber vielleicht ja doch. Was wir wissen ist, dass Davis da nicht mehr in Washington ist. Aber warum soll denn Jackson dann nicht mehr da sein? Und dann hast du halt ein ziemlich, ziemlich cooles Team, was dann zumindest mal in irgendeiner Art und Weise Playoff-Basketball spielt. Deswegen, ich halte das für einen sehr coolen Move, auch wenn ich die Sorgen da schon verstehe und nachvollziehen kann. Und das ist ja was ich generell durch diese Deadline so ein bisschen zieht. Die schlechten Teams wollen irgendwie alle besser werden, aber auch nicht genug besser, während die guten Teams die Füße stillhalten. Es ist eine weirde Deadline und es ist ein weirder Move. Es ist ein wirklich weirder Move, weil eigentlich denkst du, Triple J geht zu irgendeinem Team, was sagt, ey, wir sind in Triple J weg, um ernsthafter Planner zu sein. Oder wir sind in Anthony Davis weg oder in Trae Young weg. Und all das ist ja nicht passiert. So, und die gehen jetzt halt zu diesen Scheiß-Teams und wir fragen uns, okay, warum? Aber ich kann es irgendwo verstehen.
Ich verstehe auch deinen Case, absolut. Ich denke mir nur, also mein größtes Problem ist damit, dass dieser Kern, den du jetzt aufgebaut hast, wie gesagt, ich sehe die Vision schon irgendwo von dem Frontcourt. Du hast trotzdem aktuell, wenn wir jetzt sagen, George, Triple J, Lauri, Kessler, das ist unser Quartett, das uns kompetent machen soll im ersten Schritt. Du hast erschreckend wenig Playmaking in diesem Quartett. Du hast keine Point-of-Attack-Defense in diesem Quartett. Du hast also dafür, dass du mit Lauri und JJJ dann quasi mit 2 7-Footern auf der 3 und der 4 spielst, hast du erschreckend wenig Rebounding in diesem Quartett. Wenn ich mir denke, ich habe ein Rebuilding-Team und ich möchte das kompetent machen, ich möchte das eine Stufe höher und ich gebe dir völlig recht, es muss dann nicht sofort, wir müssen jetzt unbedingt in die Top 6 oder so. Aber wenn ich sage, ich möchte mit meinem jungen Team den nächsten Schritt gehen, dann ist Jaren Jackson Jr. nicht wahnsinnig weit oben auf der Liste von Spielern, die ich mir dann da reinholen will. Bei den Wizards, ich finde die Parallele sehr interessant. Da kannst du sagen, okay, Trae Young hat seine Fragezeichen in den letzten Jahren gehabt, Defense und so weiter, alles, aber der garantiert mir eine strukturierte und tendenziell gute Offensive. Anthony Davis garantiert mir im Alleingang, wenn er auf dem Feld steht, eine halbwegs sinnergebende Defensive. Jaren Jackson Jr., ich weiß nicht. Und der verdient halt genauso viel wie Trae Young und Anthony Davis. Nicht ganz so viel wie Anthony Davis, aber ich weiß nicht. Ich bin.
Lass uns weitermachen.
Ganz kurz noch ein paar Worte zu den Grizzlies, bevor wir weitermachen. Die Zeit rennt, wir haben noch Druck. Ja, Rebuild. Also ich glaube, für die Grizzlies, das ist jetzt auch nicht der supergeilste Gegenwert. Ich glaube, vielleicht wäre da irgendwo mehr drin gewesen. Conchar und Landale klammer ich jetzt mal ein bisschen aus. Wie gesagt, Landale wurde ja sogar schon weitergetradet. Aber dass du hier nochmal 3 Firsts kriegst, zusätzlich zu den 4 Firsts, die du schon für Desmond Bane bekommen hast. Wie gesagt, ich glaube schon noch dran, dass da was schlummert in Taylor Hendricks. Ich denke, Walter Clayton Jr. hat Ansätze gezeigt. Das passt schon so. Also ich denke, dass die Grizzlies, wir haben jetzt nur noch 3 Stunden Zeit. Wir haben noch keine News bekommen zu Ja Morant. Gut möglich, dass der jetzt auch noch weggeschickt wird oder spätestens dann im Sommer. Ich glaube, was so plötzliches Umschwenken in einen Rebuild innerhalb von ein paar Monaten angeht, das hätte schon schlechter laufen können aus Grizzlies Sicht.
Ja. Auf jeden Fall. Da stimme ich dir zu. Sie sind ganz gut aufgestellt für die nächsten Jahre. Nur Brooklyn und OKC haben so viele zukünftigen First-Rounder wie die Memphis Grizzlies. Wir haben ja immer diskutiert, okay, wen sollte man gehen lassen? Eher Triple J, eher Bane, eher Morant? Die Antwort ist wahrscheinlich dann einfach alle. Ja. Aber machen wir weiter. Ich möchte unbedingt, lass es jetzt einfach so machen, dass wir uns einfach abwechselnd aussuchen, worüber wir noch reden wollen, weil es gibt einige und wir werden nicht zu allen kommen. Ich möchte unbedingt über McCain und die Sixers und die Thunder ganz kurz reden, denn OKC bekommt Jared McCain von den Sixers und gibt dafür einen zukünftigen Erstrundpick von den Houston Rockets und 3 Future Second Round Picks ab. Vielleicht ganz kurz die Sixers-Seite, das ist ein bisschen Salary Dump, man kommt jetzt hier unter die Luxussteuergrenze, man hat viele Spieler, die bezahlt werden müssen, große Verträge, Embiid, Maxi, George. Man hat im Sommer natürlich auch die Quentin Grimes-Frage, Edge kommt, der langfristig bezahlt werden will. Man hat generell Überangebot im Backcourt und hat sich jetzt hier halt von einem der Spieler getrennt. Wir haben in unserem letzten Mailbag auch über McCain und seine Struggle geredet. Es ist verrückt, wie schnell es in der NBA gehen kann. Ich habe vor ziemlich genau einem Jahr gesagt, dass die Sixers ihren langfristigen Backcourt für die nächsten 10 Jahre gefunden haben und dass das Silver Lining ist ihrer Katastrophensaison letztes Jahr. So gut war Jerry McCain. Der Dude war so gut, dass wir nach 20 Spielen gesagt haben, das Rookie of the Year Rennen ist quasi durch. Und ein Jahr später traden die den für einen hohen zukünftigen Erstrunden-Pick, also hohem im Sinne von Richtung Ende der ersten Runde, und 2 Second-Round-Picks zum besten Team der NBA. Die Reichen werden reicher. Ich liebe diesen Deal aus Sicht der Oklahoma City Thunder, weil ich nach wie vor glaube, dass Jerry McCain special ist. Und ich glaube daran, dass das jemand ist mit All-Star-Potenzial. Ob er jetzt natürlich die besten Voraussetzungen hat, dieses All-Star-Potenzial in Oklahoma City zu erreichen, wo du nicht weniger Backcourt-Konkurrenz hast. Mit jemandem wie SGA natürlich, mit Caruso, mit AJ Mitchell, mit Cason Wallace und jetzt hast du da halt McCain dabei. Das ist eine andere Frage, aber ich liebe Jared McCain und ich glaube nicht, dass der Dude verlernt hat, NBA-Defenses nach allen Regeln der Kunst zu kochen, innerhalb von einem Jahr. Die Verletzungsfragen sind legit, die Confidence muss wiederkommen. Jared McCain ist special. Ich glaube, die Sixers werden es bereuen. Und Hot Take, wo ich gerne in 3 Jahren mich dafür roasten lasse. Ich glaube, dass McCain mehr Potenzial hat als VJ Edgecombe und mal der bessere Spieler wird von den beiden. Und ich glaube, die Sixers haben ihn hier zu früh aufgegeben, ohne Not. Und ich verstehe nicht, warum sie das gemacht haben. Warum du einen Spieler, der letztes Jahr mit an Sicherheitswahrscheinlichkeit Rookie of the Year geworden wäre, wenn er sich nicht verletzt hätte, der jetzt nicht gut reingestartet ist, aber wir reden hier über ein paar Monate. Ich finde es absolut crazy, so jemanden gehen zu lassen für so wenig Gegenwert und dem besten Team der NBA jetzt gerade mit den besten Zukunftsaussichten so jemanden auf dem Silbertablett zu servieren. Dafür habe ich schlicht und ergreifend kein Verständnis. Sam Presti strikes again. Und wenn Sam Presti Jack McCain haben möchte, da würden bei mir die Alarmglocken als Sixers General Manager der Emotion läuten und sagen, okay, warum will denn Sam Presti den? Ah, dann behalten wir den vielleicht lieber. Also, Thunder, A++++, wirklich absolut geiler Deal. Und die Sixers, rational, ich habe ein paar der Gründe angesprochen, weshalb sie es gemacht haben. Katastrophe. Ich glaube, das werden die Sixers bitter, bitter, bitter böse bereuen, weil sie hier jemanden haben ziehen lassen, ohne Not, der mal ein fantastischer, fantastischer, fantastischer Basketballer wird irgendwann. Ich nehme an, du wirst es nicht ganz so extrem sehen. Du wirst es wahrscheinlich mehr quasi aus Sicht der Sixers nachvollziehen können. Du warst auch nie so hoch, was McCain angeht, wie ich. Aber ich glaube, grundsätzlich würdest du mir schon zustimmen, dass das hier ein sehr, sehr geiler Deal für OKC ist und dass die Sixers hier unter Wert einen jungen Spieler abgegeben haben, oder?
Hundertprozentig. Das ist so ein klassischer Fall von, ich verstehe, Shams. Irgendwas mit Giannis, ich habe es gerade nur überflogen im ersten Moment. Jetzt lädt es natürlich nicht richtig. The Milwaukee Bucks have indicated to teams that they are keeping Giannis Antetokounmpo through the trade deadline and will start making other trades. Okay. Will start making other trades. Na gut, dann schauen wir mal.
Ja Morant? Wir warten ab. Die nächsten Kyle 3 Kuzma Stunden werden packt. Sehr spannend.
Jetzt habe ich natürlich meinen Faden verloren. Das ist ein klassischer Fall von, ich sehe die Vision und ich sehe die Beweggründe, aber ich bin halt überhaupt nicht konform mit dem Prozess. Ich verstehe, dass du sagst, hey, diese Edgecomp-Geschichte ist uns jetzt ein bisschen in den Schoß gefallen. Der Junge sieht fantastisch aus. McCain wiederum leider sieht echt grauenhaft aus bislang in dieser Saison. Das funktioniert, glaube ich, vielleicht nicht so mit allen drei. Maxi, Edgecombe, McCain, können die perfekt koexistieren zu dritt? Nee, okay, dann geben wir einen ab. Und dann verstehe ich auch, dass du zu dem Schluss kommst, der eine, den wir abgeben, ist Jared McCain. Du kommst unter die Luxury Tax mit diesem Move. Das war sicherlich auch einer der Beweggründe. Aber es fällt mir schwer zu glauben, dass du den Dude, wie du ja gerade sehr schön skizziert hast.
Charms Trade.
Ja, ich sehe es. Bucks,
Cole Anthony, Amir Coffey nach Phoenix, Nick Richards, Nigel Hayes Davis. Aber ja, red erstmal kurz. Ich glaube, der Trade ist nicht wichtig genug, um hier
Ich denke auch. Es fällt mir schwer zu glauben, dass man McCain nicht irgendwie woanders hin besser hätte verschiffen können oder behalten können. Drauf hoffen, dass er vielleicht nochmal wenigstens so 2-3 Banger-Games hat.
Ja.
Und genau, und seinen Wert wieder erhöht. weil der Typ war der große Steal des Drafts. Wie du sagst, nach 20 Spielen war das Rookie of the Year-Rennen vorbei. Er hat einen extremen Hype generiert. Ja, der Hype ist abgeflacht und ja, er sieht nicht gut aus bislang diese Saison. Aber das fühlt sich einfach nach zu wenig an. Jetzt mal unabhängig davon, dass du den Thunder ein Riesentalent auf dem Silbertablett servierst, wie du auch gerade richtig gesagt hast. Also ich bin auch der Meinung, A-Plus für die Thunder. Aber generell, selbst im Vakuum, dass du einen nicht geilen First-Round-Pick und drei Second-Round-Picks für jemanden, der letztes Jahr noch als All-Star-Upside und Steal des Drafts galt, das tut mir ein bisschen in der Seele weh. Und das fällt mir irgendwie schwer zu glauben, dass es da nicht elegantere Wege gegeben hätte, unter die Luxury-Tags zu kommen. Yeah. Oder irgendwie was anderes oder mehr aus McCain rauszuholen oder whatever. Mhm. Aber ja.
Gudi, mit so welchem möchtest du weitermachen? Wollen wir über die Bulls reden? Möchtest du Vooch bei den Celtics oder Warriors Porzingis? Das sind, denke ich, die drei Auswahlmöglichkeiten noch.
Ich würde vorschlagen, dass wir über die Bulls reden und während wir bei den Bulls sind, einmal kurz Vucevic, einmal kurz Dosunmu und einmal kurz Coby White, weil die ja alle drei die Bulls verlassen haben. Es ist schwierig bei den Bulls, ein Urteil zu fällen, weil zum einen muss man natürlich weiterhin sagen, diese Franchise hat in den letzten Jahren ganz, ganz krasses Missmanagement betrieben. Ich habe heute den Tweet gesehen, dass man, wir erinnern uns alle an dieses glorreiche Bulls-Team, das dann mal Erster war nach 30 Spielen oder so, mit Lonzo Ball, mit LaVine, mit DeRozan, Caruso, Vucevic. Du hast keinen einzigen First-Round-Pick bekommen für all diese Spieler von damals, außer deinen eigenen 25er von den Kings, den du im LaVine-Deal zurückbekommen hast. Das ist an Inkompetenz nicht zu überbieten, fast nicht zu überbieten. Wir haben immerhin noch die Pelicans und die Kings. Aber ich denke, man muss ihnen zugutehalten, dass sie jetzt zu dieser Deadline endlich mal anfangen, sinnvolle Sachen zu machen. Ja, das Roster, so wie es jetzt gerade dasteht, es ist nicht super, dass du jetzt so 70 Guards im Roster hast und dass deine Center-Rotation aus Jalen Smith und Zach Collins besteht. Aber dass man sich anguckt, sie haben jetzt Vucevic, White, Dosunmu und Dalen Terry abgegeben. Conley und Saric haben sie bekommen und dann direkt weitergeschickt. Und sie haben dafür mit Anthony Simons einen sinnvollen Spieler. Colin Sexton ist, denke ich, ein sinnvoller Spieler. Vor allem haben sie mit Rob Dillingham, Jaden Ivey und Usman Jang, vor allem natürlich Dillingham und Ivey, mehrere junge Wetten reingeholt, wo selbst wenn nur eine davon funktioniert, wenn jetzt Ivy aufblüht bei den Bulls oder Dillingham doch noch aufblüht, dann ist das schon gut. Also dann hat sich das schon gelohnt. Und du hast insgesamt 10 Second-Round-Picks. Gut, kein First dabei. Schade. Hättest du Vucevic wohl früher traden müssen. Oh Wunder. Aber immerhin 10 Second-Round-Picks. Ich denke, das war überraschend sinnvoll, was die Bulls gemacht haben. Ja, viel zu spät. Im Großen und Ganzen immer noch nicht geil, wenn man sich die letzten 3 Jahre anguckt. Aber jetzt zu dieser Deadline endlich mal sinnvoll, oder?
Ja, ich bin da nicht ganz so positiv gestimmt. Auch der letzte Trade, den man jetzt mit den Minnesota Timberwolves gemacht hat. Schwierig, viel zu viele Guards jetzt in diesem Team. Viel zu wenig Größe und Athletik. Dass man die Picks reingeholt hat, ist nicht schlecht. Aber, ich weiß es nicht. Sehr unübersichtlich, weil sie halt so viel gemacht haben. Ich sehe aber ehrlich gesagt die Vision nicht so richtig jetzt bei den Chicago Bulls. Was jetzt, also ob man jetzt besser werden möchte durch das, was man gemacht hat, ob man dann jetzt denkt, okay, man kann jetzt irgendwie einen Angriff wagen auf die Playoffs. Es ist halt wieder so Middle Ground-mäßig, dass man jetzt sich nicht wieder so richtig entschieden hat für eine Seite. So, man will irgendwie kompetitiv bleiben und Tickets verkaufen und also das, ja, man will ins Play-in anscheinend. Anders kann ich mir das jetzt alles nicht erklären, aber wir sind mal ein bisschen gespannt.
Du musst ja irgendwelche Verträge zurücknehmen für deine Spieler. Und wenn die dann Dillingham und Ivy sind, jetzt beispielsweise als zwei Kronjuwelen, würde ich sagen.
Ja.
Wo ja bei beiden sicherlich noch ziemlich viel Upside schlummert.
Ja.
Und das sage ich als derjenige, der vielleicht der kleinste Dillingham-Fan war, schon vor dem Draft. Aber Ich sehe das schon, dass man jetzt... Und die Frage ist halt, wäre mehr rauszuholen gewesen? Und ich glaube halt nicht. Ich glaube nicht, dass du einen First bekommen hättest irgendwo für Vucevic. Für White auch nicht, so wie er bislang gespielt hat diese Saison. Vielleicht für Dosunmu, aber da finde ich es dann
Dass der für 4 Second-Rounder verfügbar ist, ist schon sehr, sehr verrückt. finde ich. Also krasser Deal von den Timberwolves. Besser hätte man Nickel Alexander Walker kaum ersetzen können, aber dass du Sumo so günstig zu holen ist und dass ihn die Bulls überhaupt abgeben, dafür habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig Verständnis.
Aber hättest du ihn verlängert im Sommer? Wahrscheinlich halt nicht. Und dann finde ich Dillingham und 4 Seconds, finde ich okay als Gegenwert. Also da habe ich
aber warum
nicht viel dagegen einzuwenden.
Warum hättest du nicht verlängert mit ihm im Sommer?
Ja, warum? Also was bringt dir denn du Sumo? Wenn du, also unter der Prämisse, dass du endlich mal raus willst aus diesem Play-in-Teufelskreis.
Ja, wenn sie das denn wollen.
Ja, das ist immer die Frage. Also ich finde, die Messlatte ist niedrig, das muss man zugeben, aber ich war positiv überrascht von den Moves der Bulls. Und ich bin sehr gespannt. Sehen wir vielleicht 5-Guard-Lineups in den kommenden Wochen? Ich bin sehr gespannt.
Kann schon sein.
Was ist da?
Kann schon sein. Vielleicht ganz kurz, Lakers, Gabe Vincent abgegeben für 2032er Second-Rounder und Luke Kennard. 2 Minuten nur ganz kurz. Ist ein ordentlicher Move. Ändert jetzt nichts an dem Ausblick in der Saison. Du kannst die Defense eh nicht fixen. So, dann hol dir wenigstens einen Scharfschützen rein, der ein besseres Spiel ist als Gewinzel. Also guter Deal, aber overall ändert nichts am Ausblick der Lakers. Wir sollten jetzt 0,0 anders denken über die Lakers. Aber ganz ehrlich, wenn du die Defense nicht fixen kannst, dann geh wenigstens all in, was deine Offensive angeht. Wir haben noch 5 Minuten. Welchen Deal möchtest du noch besprechen? Du kannst ja natürlich sehr gerne danach solomäßig noch machen, was du möchtest. Aber gibt's noch einen, den wir jetzt zusammen besprechen wollen, die letzten 5 Minuten?
Ja, mich würde interessieren, also wie gesagt, die andere Seite dieser Bulls-Medaille so ein bisschen zu beleuchten. Was hältst du von Vucevic bei den Celtics? Also ich glaube, Gegenwert Simons plus die haben ja sogar Seconds getauscht, glaube ich, gell? Wie war das? Simons und dann geht 1 Second in die eine Richtung und 1 Second in die andere Richtung, genau. Mhm. Was hältst du davon? Ich könnte mir vorstellen,
wunderbar.
Feierst du?
Wunderbar.
Okay.
Absolut, absolut. Vucevic passt genau in das, was Mesula und die Celtics offensiv machen wollen. Er ist expiring, hilft ein bisschen, das Loch im Frontcourt zu stopfen und da diese Lücke so ein bisschen zu schließen. Pick and Pop, Five-Hole-Spacing, genau das, was Mesula machen will. Er ist ein guter Rebounder am defensiven Ende. Das ist ja ein bisschen was die Celtics Probleme haben. Sie haben nur die 19. beste defensive Rebounding-Rate in dieser Saison und dementsprechend finde ich das einen sehr, 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 sehr coolen Move. Ich glaube nicht, dass dieser Move irgendwas aussagt über, die Celtics wissen, dass Tatum zurückkommt und sie wollen jetzt irgendwie all-in gehen. Aber dass Simons hier nicht langfristig irgendwie in den Plänen auftaucht, das hätte uns eigentlich auch allen klar sein müssen. Von daher finde ich das einen wunderbaren Move, der jetzt kein großer Gamechanger ist, aber der das Team besser macht. Und sie wollen ja anscheinend die Saison auch sehr gut Basketball spielen. Also ich sehe den Fit, ich sehe die Vision. Viel von dem, was Porzingis dir gegeben hat oder in Theorie geben soll in den letzten Jahren, kann dir Vuce auch geben. Ich finde, er ist ein guter Spieler und dementsprechend kann ich da absolut nicht meckern, oder?
Ich bin ein Tick skeptischer, weil ich glaube, dass er dir defensiv potenziell schon ganz schön viel kaputt macht von dem, was dich die letzten Jahre stark gemacht hat. Und es wird wahrscheinlich bedeuten, dass Keita wieder zurück auf die Bank geht, was ich auch ein bisschen schade fände, weil der mir echt gut gefallen hat. Aber im Großen und Ganzen, du gibst nicht viel ab und du verstärkst deine Center-Rotation, die halt davor aus Keita und Luca Garza bestand. Also viel dagegen lässt sich jetzt auch nicht wirklich sagen, würde ich sagen.
Ja. Juti, vielleicht noch ganz kurz an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir beenden das jetzt hier nicht, weil ich keinen Bock mehr habe und zu faul bin und jetzt wieder mich in der Sonne bräunen möchte. An alle, die es vielleicht nicht ganz mitbekommen haben. So, ich veranstalte, organisiere Gruppenreisen nach Amerika mit und wir haben hier in LA auch ein straffes Programm. Und hier sind 18 weitere Reiseteilnehmer, die jetzt hier auch das Programm so ein bisschen erwarten. Und da kann ich mich einfach auch nicht zu lange rausklicken. Also ich werde mich jetzt nicht auf unserem Hoteldach sonnen und chillen, während Lorenzo noch hier alleine aufnimmt, sondern ich werde direkt in die Stadt fahren und den Leuten das Tagesprogramm in Los Angeles zeigen, was natürlich jetzt nicht nach harter Arbeit klingt und was es auch nicht ist. Aber da wird meine Anwesenheit auch einfach erwartet und ist vonnöten. Von daher versuche ich beiden gerecht zu werden. Hab mich jetzt, wie gesagt, hier vormittags ein bisschen ausgeklinkt für den Podcast. Aber da kann ich jetzt die Jungs und die eine Frau, die dabei ist, diesmal jetzt auch nicht länger warten und hängen lassen. Deswegen klinke ich mich jetzt hier aus.
Yes,
du
Sir.
Darfst schneiden. Du darfst gerne noch ein bisschen selber ins Mikrofon quatschen. Und vor allem, wenn halt auch noch irgendwas Größeres passiert, bin ich sehr gespannt, dann mir deine Eindrücke dann anzuhören natürlich auch.
Jawohl, es sei dir gegönnt, mein Lieber. Ich bin mir sicher,
danke.
Die verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer haben da auch Verständnis für. Ich mache jetzt hier noch ein paar Minütchen weiter, vor allem natürlich die Kuminga-Porzingis-Geschichte. Und ich bin bis 21 Uhr, wird es sowieso brauchen, bis ich das dann hier fertig geschnitten habe. Wenn noch irgendwas passiert, dann bin ich am Start. Aber ich denke, jetzt wo Giannis vom Tisch ist, weiß ich nicht, ob jetzt noch die ganz großen Sachen kommen werden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß heute in der City.
Danke dir.
Und dann hören wir uns bald wieder. Mach's gut, Bro.
Machen wir so. Ciao.
So, jetzt noch ein paar Solo-Gedanken zu ein paar anderen Personalien. Wie gesagt, die andere Seite der Bulls-Medaille. Vucevic haben wir jetzt gerade kurz besprochen. Coby White landet bei den Charlotte Hornets, die dafür, jetzt hole ich den Trade nochmal kurz hier raus, damit ich euch das auch korrekt mit auf den Weg geben kann. Ich habe gelesen, dass das theoretisch zwei einzelne Trades waren, aber der Einfachheit halber behandeln wir das jetzt hier einfach als Three-Team Trade, würde ich vorschlagen. Die Oklahoma City Thunder haben Usman Jang abgegeben, der dann letztendlich, wie gesagt, in Chicago gelandet ist, haben dafür Mason Plumlee bekommen, den haben sie gewaved, um den Roster-Spot freizumachen, dann Jarrett McCain sich reinzuholen. Die Bulls bekommen Colin Sexton und eben diese drei Second-Round-Picks, die wir vorher schon angesprochen haben, in diesem Trade. Und die Hornets haben Mike Conley aufgenommen, den hatten die Bulls ja bekommen. In diesem Three-Team-Salary-Dump, die Pistons haben Kevin Huerter bekommen. Auch nicht schlecht, würde ich sagen, auf den ersten Blick. Das vielleicht ganz schnell am Rande. First-Round-Pick-Swap, Detroit-Minnesota. Das bedeutet, dass Detroit im 2026er Draft vermutlich, wenn die Standings einigermaßen so bleiben, wie sie aktuell sind, so ein paar Spots hochrutschen, dafür Dario Saric aufnehmen. Den haben sie inzwischen auch schon wieder woanders hingeschickt. Es war wirklich wild. Man verliert hier und da auch ein bisschen den Überblick. Wo wurde denn Saric hingeschickt, für ruhig gerade? Naja, egal. Die Timberwolves haben Conley gedumpt, da komme ich gleich noch zu. Die Pistons waren damit drin und dann in dieser Transaktion ist eben Jaden Ivey in Chicago gelandet und Mike Conley in Chicago gelandet. Mike Conley dann wiederum weiter geschickt worden, jetzt in dieser Hornets und Thunder Geschichte. Ja, die Hornets nehmen Mike Conley auf, werden den vermutlich, also da haben wir jetzt noch keine News, aber vermutlich werden sie den einfach rauskaufen. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass Mike Conley ein Spiel für die Charlotte Hornets absolvieren wird. Und sie holen sich Coby White rein. Und klar, Colin Sexton hat eine gewisse Production geliefert bislang in dieser Saison, hat keine schlechte Saison gespielt. Aber sind wir mal ehrlich, du hast wahrscheinlich nicht langfristig mit Colin Sexton geplant. Coby White hingegen, North Carolina Alumni, generell auch North Carolina Kid, also der kommt aus der Charlotte-Ecke. Die Frage ist natürlich, er ist spielerisch nicht auf dem Level gewesen bislang in dieser Saison, dass wir uns von ihm ja erwarten konnten, erhofft hatten. Trotzdem 18,6 Punkte, knapp 4 Rebounds, knapp 5 Assists. Das ist schon trotzdem nicht allzu schlecht, was er macht, hat aber viel mit Verletzungen zu kämpfen. Also, dass die Bulls hier jetzt nicht noch ein Godfather-Offer für ihn irgendwie reinbekommen haben, ich glaube, das ist verständlich. Aber für jemanden, der letzte Saison noch 20-5 aufgelegt hat, oder im Grunde über die letzten beiden Jahre 20-5 aufgelegt hat, nachdem er da 2023 hier sein großes Breakout-Jahr hatte, du kriegst einen Hometown-Kid rein. Ich denke, er wird ziemlich klar in dieser Sixth-Man-Rolle dann da reinrutschen. Also, er wird weder LaMelo Ball noch Conker Knipple noch Brandon Miller hier irgendwie aus der Starting-Lineup verdrängen, da mache ich mir keine Illusionen. Aber bekanntlich LaMelo verpasst auch gern mal das ein oder andere Spiel. Da hast du ihn dann als jemanden drin, der in diese Backup-Point-Guard und dann eben manchmal auch Starting-Point-Guard-Rolle an der Seite von Korn und Miller rein rotieren kann. Es kommt für mich ein bisschen drauf an, also der Grund, warum die Bulls ihn jetzt hier unbedingt abgeben wollten, ist, dass er halt ein Restricted Free Agent, wenn ich es richtig im Kopf habe, wird im Sommer. Du musst ihn bezahlen. Und das ist jetzt für mich hier der Make-or-Break-Punkt an diesem Deal. Ich finde, wenn du es schaffst, dir Coby White reinzuholen und er Bock hat in seiner Heimat bei den Hornets auf diese Rolle als Sixth Man und einen dementsprechend soliden oder vielleicht sogar ein bisschen teamfreundlichen Vertrag annimmt, dann bin ich da voll dafür. Go for it. Finde ich geil. So in eine Zukunft zu gehen mit LaMelo, Korn und Miller, Coby White von der Bank, der jetzt nicht überbezahlt ist, der so, sagen wir mal, 20 bis 22 Millionen im Jahr. 2-Jahres-Deal, 3-Jahres-Deal. Wenn du jetzt aber Coby White überbezahlst und ihm irgendwie dann die Versprechungen machst, dass er startet und es da dann zu Konkurrenz kämpfen, dann bin ich halt kein Fan von dem Deal. Es kommt ein bisschen drauf an, was sie jetzt vorhaben mit Coby. Aber wie gesagt, als Sixth Man auf einem okayen Vertrag in seiner Heimat, wenn er da Bock drauf hat, geil, wieso nicht? Also ich finde, das ist den Flyer wert. Und dafür dann Colin Sexton abzugeben, der expiring ist, den du ziemlich sicher nicht behalten hättest über den Sommer hinaus. Nicer Move für die Hornets. Und dann noch der letzte im Bulls-Bunde. Ayo Dosunmu zu den Minnesota Timberwolves. Da haben wir jetzt gerade eben auch zusammen noch kurz angerissen, zumindest kurz darüber gesprochen. Wie gesagt, ich finde Rob Dillingham, Leonard Miller und 4 Second-Round-Picks finde ich keinen schlechten Gegenwert für Ayo Dosunmu. Und für die Timberwolves, ich lese, das ist jetzt ein bisschen im Kaffeesatz gelesen und ein bisschen interpretiert, aber ich lese das Ganze so, dass man Conley gedumpt hat, als Landebahn quasi für einen Giannis-Trade. Als sich dann wohl rausgestellt hat, in den kommenden 24 Stunden oder was da dazwischen lag, dass Giannis nicht getradet werden wird oder dass man zumindest selber keine Chance hat, Giannis zu ertraden, zumindest nicht in dieser Deadline-Phase, dann hat man sich umgeschaut und hat geguckt, okay, wir brauchen da eigentlich noch einen Guard rein und letztendlich kommst du raus mit Ayo Dosunmu für im Grunde Dillingham und Conley, die dir beide halt nicht wirklich viel gegeben haben diese Saison. Kriegst jetzt einen Guard rein, der wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, ob er starten wird oder ob vielleicht DiVincenzo dann mit Edwards zusammen im Backcourt startet. Vielleicht wird Dosunmu starten, vielleicht kommt er von der Bank. So oder so, massives Upgrade über diesen Conley, Bones Highland, Rob Dillingham Spot in deinem Roster. Und selbst wenn er jetzt nur ein Rental ist und du ihn im Sommer nicht langfristig hältst und im Sommer ziehen lässt, weil du dann den Großangriff auf Giannis starten möchtest, selbst dann ist das, glaube ich, ein solider Move für die Timberwolves. Und wenn du ihn dann langfristiger noch behältst, solange die Bezüge okay sind, warum nicht von mir aus? Also da habe ich auch absolut nichts auszusetzen. Wir haben gerade die Lakers, Luke Kennard und Hawks, Gabe Vincent. Ich finde Gabe Vincent bei den Hawks gar nicht uninteressant, so jetzt auch ohne Trae Young. Ich habe da gerne noch einen Point Guard drin, so ein bisschen einen klassischeren Point Guard, der dir ein bisschen Ballhandling geben kann in diesen Bench Units. Das bringt Vincent einfach selbst in der Form, in der er sich aktuell befindet, bringt das immer noch mehr als Luke Kennard. Vielleicht kannst du ihn so ein bisschen wieder zum Leben erwecken. Wir haben wieder eine Charms-Benachrichtigung. Ich bleibe jetzt hier einfach noch 2,5 Stunden am Mikrofon und reagiere immer live. The Boston Celtics are trading Chris Boucher to the Utah Jazz. Okay, ich glaube, das können wir guten Gewissens können wir das ignorieren. Was wollte ich sagen? Luke Kennard hat jetzt keine Bäume ausgerissen in Atlanta. Ich denke, das ist okay, dass du ihn verlierst. Generell die Hawks einige so kleine Moves gemacht, komme ich gleich noch zu. Whit Krejci verloren, jetzt dann Luke Kennard verloren, also irgendwie viel von dem Shooting, was du hattest, eingebüßt. Dafür kommt jetzt Buddy Hield rein. Wie gesagt, komme ich gleich dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass Gabe Vincent bei den Hawks einen höheren Mehrwert liefern kann als bei den Lakers. Und andersrum kann ich mir vorstellen, dass Luke Kennard einen höheren Mehrwert den Lakers liefern kann als Gabe Vincent den Lakers. Und die Hawks lassen sich das bezahlen mit einem Second-Round-Pick. Finde ich cool. Win-win. Warum nicht? So, wo wir schon in Atlanta sind. Man hat sich Jock Landale reingeholt. Hat dafür, glaube ich, einen Second-Round-Pick nach Cleveland abgegeben. Cleveland wiederum hat Lonzo Ball zu den Jazz gedumpt. Interessant natürlich. Das ist sicherlich für Dennis Schröder aus deutscher Sicht nicht schlecht, da jetzt noch ein paar Minuten mehr zu kriegen. Aber ich wollte zu den Hawks kommen. Das ist gar nicht so easy hier, alleine am Mic zu sitzen. Ich hoffe, das wird nicht zu wirr und zu unübersichtlich für euch. Die Hawks haben Duop Reath reinbekommen und 2 Second-Round-Picks, haben dafür Whit Krejci zu den Trailblazers geschickt. Auch das, ich weiß nicht, ob Duop Reath, ist der nicht sogar out for season? Ich glaube, der wird sogar gar nicht spielen. 2 Second-Rounder, Whit Krejci, ja, hatte gute Momente, aber wird dir jetzt auch, glaub ich, nicht wahnsinnig fehlen in einem Team, das ja sowieso im Großen und Ganzen, schweren Herzens, muss ich das sagen, nirgendwo hingehen wird. Aber der große Fisch natürlich. Kristaps Porzingis zu den Golden State Warriors. Dafür Jonathan Kuminga und Buddy Hield zu den Atlanta Hawks. Keine Picks involviert, sondern einfach nach dem Motto, diesen relativ großen expiring Porzingis Contract. Der wird abgegeben bei den Warriors. Es ist halt die große Frage. Also so der Hype um Porzingis in Atlanta war auch groß. Letztendlich ist nicht viel bei rumgekommen, weil der gute Mann halt leider viel zu wenig auf dem Parkett steht mal wieder. Auf dem Papier finde ich das nice für die Warriors. Die Warriors brauchen seit Jahren mehr Größe im Frontcourt. Porzingis ist, wenn er fit ist und wenn er in einigermaßen guter Form ist, ein fantastischer Rim Protector. Ich stelle mir den defensiven Backcourt, Draymond und Porzingis nebeneinander. Außer Draymond hat ja so ein paar kryptische Pressekonferenzaussagen rausgehauen die letzten Tage. Wenn er jetzt bleibt und Giannis scheint ja, wie gesagt, vom Tisch zu sein, dann ja, denke ich eher, dass die Warriors jetzt auch an Draymond noch festhalten. Draymond Porzingis mit Porzingis als primärem Rim Protector und Draymond, der da so ein bisschen Mädchen für alles mäßig drumherum springen kann und die Beweglichkeitsnachteile, die ja Porzingis schon immer hatte seit jeher, ein bisschen ausgleichen kann und so. Das stelle ich mir ziemlich geil vor. Die große Frage, ich bin jetzt nicht wahnsinnig optimistisch, dass die Warriors hier aus Porzingis wahnsinnig viel rauskitzeln können. Ich glaube einfach nicht dran. So, dafür hat er jetzt einmal mehr enttäuscht. Ich habe mich auch mit meiner Hawks-Fanbrille da ganz schön reingeredet in der Offseason. Ich war sehr gehypt, was Porzingis bei den Hawks angeht. Es hat nicht funktioniert. Stehen die Chancen gut, dass es in Golden State funktioniert? Wahrscheinlich leider nicht, aber auf dem Papier passt das ganz gut. Buddy Hield hat jetzt zuletzt nicht viel gespielt. Kuminga brauche ich euch nicht erzählen, wie das gelaufen ist die letzten Monate. Und dann ist Porzingis erneut auf dem Papier vielleicht sogar so das Maximum, was du da rausholen konntest, wenn du Win Now, also ich finde Porzingis deutlich geiler für die Warriors als jetzt ein Zach LaVine zum Beispiel. Und auf der anderen Seite, das ist jetzt wieder ein bisschen Interpretation, aber erstens, ich neige dazu, dem aktuellen Hawks Front Office zu vertrauen, was Talentevaluation angeht. Wir haben eine ziemlich geile Entwicklung von Onyeka Okongwu gesehen in den letzten Jahren. Wir haben gesehen, dass man sich Dyson Daniels reingeholt hat und der plötzlich auf einem ganz anderen Level performt hat, als er das davor getan hat. Wir haben die Entwicklung von Jalen Johnson gesehen. Wir haben, Zachary Risacher hat keine Bäume ausgerissen als erster Pick. Aber ich glaube nicht, dass man sich wahnsinnig in den Allerwertesten beißen muss, dass das der erste Pick war, weil er dann doch irgendwo das Profil erfüllt, was man sich hat erwarten können. Ich bin weiterhin großer Fan von Asa Newell, da hat noch nicht allzu viel gefruchtet, das muss man auch ganz klar sagen. Nikhil Alexander-Walker hat einen Sprung gemacht, den die meisten wahrscheinlich nicht haben kommen sehen in diesem Hawks-Team. Dieses Front Office, das ja noch nicht allzu lange die Zügel in der Hand hat, hat einen ziemlich geilen Track Record in meinen Augen, was die Evaluation von Talent angeht und was das Finden von Rollen für dieses Talent angeht. Und deswegen, und es kommt dazu, ich glaube nicht, dass man einen wahnsinnigen Druck hatte, Porzingis abzugeben. So, dieses Team geht nirgendwo hin, man ist mal wieder Neunter im Osten. Ich glaube nicht, dass man hier großartig Gefahr gelaufen ist, aus den Play-in-Plätzen rauszufallen, so angesichts der Tatsache, gut, die Hornets haben jetzt gerade einen krassen Run hinter sich, die Nets, Wizards und Pacers sind viel zu weit weg. Die Bucks tendieren nach unten, die Bulls tendieren jetzt wahrscheinlich nach unten. Ich glaube nicht, dass es eine Welt gegeben hätte, in der man als Atlanta sagt, Alter, wir müssen jetzt Porzingis, der spielt nicht. Wir müssen den jetzt irgendwie zu was machen, um mehr Spiele zu gewinnen. Glaube ich nicht. Ich glaube, man hatte keinen Druck. Ich glaube, man hätte einfach sagen können, Porzingis, hey, die Upside war da, die Vision war da, leider hat's nicht funktioniert und jetzt trennen sich die Wege im Sommer wieder. Wie gesagt, Porzingis ist expiring. Das hat man nicht getan. Man hat sich dazu entschieden, Porzingis zu Buddy Hield, womit man mehr oder weniger so diese Kennard-Minuten ersetzt. Als krasser Off-Ball-Shooter, Hield struggled ganz schön diese Saison mit seiner Dreierquote, das muss man klar sagen, aber ich glaube, da darf man drauf vertrauen, dass er diesen Shooting-Touch wieder findet. Er ist nicht umsonst einer der allerbesten Shooter gewesen in den letzten 10 Jahren in dieser Liga. Ich glaube, dass man etwas in Jonathan Kuminga sieht. Ich bin noch nie der größte Jonathan Kuminga-Fan gewesen. Ich glaube, dass die Situation in Golden State sehr schwierig war für ihn. Ich glaube, dass als er dann mal das Vertrauen von Steve Kerr verloren hatte, war es sehr schwierig, dieses Vertrauen wieder zurückzukriegen. Ich sitze jetzt nicht hier und denke mir, Alter, geil, Kuminga, high upside, die Hawks machen was aus dem. Das wird einer der Stars unserer Zukunft. Aber wie gesagt, ich tendiere dazu, diesem Front Office zu vertrauen, was das angeht. Ich glaube, man hat eine Idee, was man mit Kuminga anstellen möchte. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass diese Idee fruchtet und dass man einen expiring Kristaps Porzingis, der wie viele Spiele gemacht hat diese Saison, 20 oder so, dass du den jetzt machst zu einem Jonathan Kuminga, der ja zweifelsohne ein ziemliches Talent in sich schlummern hat. Warum nicht? Und warum sollte ich diesem Front Office nicht vertrauen, dass Kuminga sich in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren, wenn es gut läuft, in Atlanta gut entwickeln kann? Man schaut ihn sich jetzt an für ein paar Wochen, für die letzten 2 Saisonmonate und dann kann man im Sommer entscheiden. Geben wir dem einen neuen Vertrag oder hey Junge, guck dich mal um, was du da so kriegen kannst auf dem freien Markt. Wird's wahnsinnig viel sein? Ich denke nicht. Aber wie gesagt, ich habe ein gewisses Grundvertrauen in Saleh und seine Kumpanen da im Front Office. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir in 12 Monaten zurückblicken und uns denken, Alter, da haben die Hawks Kuminga abgestaubt. Hätte ich nicht gedacht, dass der sich noch so entwickeln kann. Wer weiß, halte ich es für wahnsinnig wahrscheinlich? Nein, aber halte ich es für möglich? Ja, warum nicht? So, das soll es jetzt für den Moment mal... warte, just in. The New Orleans Pelicans are trading Jose Alvarado to the New York Knicks. Homecoming for The Pelicans Guard. Geil im ersten Moment. Ich habe jetzt, das ist absolute Breaking News, ich habe jetzt noch keine Infos, was der Gegenwert ist. Alvarado zu den Knicks war ja etwas, was immer mal wieder gemunkelt wurde in den letzten Monaten. Ich denke, die Knicks können einen Backup Guard gebrauchen. Ich denke, die Knicks können jemanden mit seinem Profil, mit der Intensität und der Mentalität und der Defense, die er mitbringt. Es kommt jetzt natürlich auf den Gegenwert an. Also wenn man jetzt hier einfach nur einen Jordan Clarkson zum Beispiel abgegeben hat, der ja mehr oder weniger aus der Rotation gefallen ist die letzten Wochen, dann ist das ein Move, den ich ziemlich feier. So, und an der Stelle steigt Zukunfts-Lorenzo ein. Wir schreiben 22.20 Uhr. Ich bin jetzt gerade fertig geworden mit dem Schneiden dieses Teils, den ihr gerade eben gehört habt. Jetzt noch einmal ein kleines Update. Der Spuk ist vorbei, die Trade Deadline ist vorbei. Update zum José Alvarado Gegenwert. Es ist nicht einmal Jordan Clarkson, es ist Dalen Terry, den man ja von den Bulls bekommen hat im Gegenzug für Gershon Yabusele im Laufe des Abends, oder war das gestern sogar schon, glaube ich, weiß ich nicht mehr. Die Zeit verschwimmt und zwei Second-Round-Picks und ein bisschen Cash wandert nach New Orleans und Alvarado zu den Knicks. Deswegen hat sich meine Meinung natürlich nicht geändert von vorhin. Absolut solider Move. Ich denke, das macht Sinn für die Knickerbockers. Wir haben aber natürlich, ihr werdet es wahrscheinlich mitbekommen haben, wenn ihr bis zu diesem Teil der Folge angekommen seid, wir haben noch einen dicken Brocken bekommen. Ivica Zubac verstärkt die Indiana Pacers. Es gab jetzt in den allerletzten Minuten dieser Deadline sogar noch Spekulationen. Sehen wir vielleicht sogar noch einen Last-Second-Kawhi-Leonard-Blockbuster? Die Antwort ist nein, aber die Clippers fahren fort mit ihrem Ausverkauf, nachdem bereits James Harden sie verlassen hat. Das haben wir ja vorhin besprochen. Jetzt also auch Ivica Zubac, der andere Leistungsträger, vor allem der vergangenen Saison, der jetzt einen kleinen Schritt, ja, ich will nicht sagen einen Schritt zurück, aber der stagniert ist bislang in diesem Jahr. Ivica Zubac und Kobe Brown gehen zu den Indiana Pacers und die LA Clippers bekommen dafür Benedict Mathurin, Isaiah Jackson, einen ungeschützten 2029er First-Round-Pick von den Pacers, einen Second-Round-Pick und einen zweiten First-Round-Pick. Und dieser zweite First-Round-Pick ist ziemlich kurios, aber da komme ich gleich zu. Mathurin und Jackson, beide relativ jung, beides potenzielle, solide Spieler, halte ich für die Clippers absolut, ja, absolut vertretbar. Du kriegst zwei First-Round-Picks, du kriegst einen Second und du kriegst mit Mathurin einen wahrscheinlich nicht mehr Blue-Chip-Prospect, aber du kriegst einen guten jungen Spieler, der jetzt sofort wahrscheinlich spielen und helfen kann, der potenziell in den nächsten 2, 3, 4 Jahren an der Seite von Garland ein Teil dieses Teams sein kann. Isaiah Jackson, ein absolut solider Big, ebenfalls noch nicht allzu alt. Und du gibst Ivica Zubac ab. Also ich denke, der Gegenwert für die Clippers, es wurde jetzt viel gesprochen, gerade jetzt im Zuge des Harden-Moves, im Zuge des Zubac-Moves. Zubac, ein fantastischer Vertrag, der wäre auch noch ein paar Jahre unter Vertrag gewesen, aber man scheint diese Saison ja so ein bisschen abgeschrieben zu haben. Das haben wir vorhin auch besprochen. Ja, du hast deinen Pick nicht. Also die Clippers werden jetzt hier nicht in einen verrückten Tank gehen. Aber was bringt es dir denn, auf Teufel komm raus, hier noch irgendwie ein Play-In oder so ein First-Round-Exit? Dann machst du es den Thunder vielleicht irgendwie schwer ein bisschen in der ersten Runde oder den Nuggets, klaust vielleicht ein Spiel. Okay, cool. Also was ist da denn die Upside? Deswegen halte ich das für völlig richtig, dass man sich umgehört hat, dass man Harden weggetradet hat. Das haben wir schon gesagt. Sehr guter Move potenziell, je nachdem wie Garland heilt für die Clippers. Ich denke, dieser Zubac-Trade ist jetzt ein, ja, ich weiß nicht, nicht fantastischer, aber ein solider bis sehr guter Gegenwert, den man für Ivica Zubac bekommt. Ich glaube, die Clippers können hier absolut erhobenen Hauptes in den Spiegel schauen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man zumindest mal rumgeschnüffelt hat, was man für Kawhi bekommen könnte. Könnt ihr mir dann aber wiederum vorstellen, gut, Kawhi hat sowieso seine kranken Akte als Red Flag, aber dass auch diese ganze Aspiration-Geschichte noch so ein bisschen wie ein Damoklesschwert über einem hängt. Ich glaube, als potenzieller Trade-Partner holst du dir halt einfach sehr ungern Kawhi Leonard rein, wenn du A, nicht weißt, wie lange er fit bleiben kann und B, nicht weißt, ob er vielleicht sogar doch noch irgendwie suspendiert wird, wenn es dumm läuft. Deswegen, aus Sicht der Clippers ist, glaube ich, die Geschichte relativ schnell erzählt. Ich bin gespannt, was Mathurin dort liefern kann. Und dann eben die Picks. Und da mache ich jetzt direkt mit den Pacers weiter. Der 29er First, da setzt du natürlich drauf, dass Halliburton noch da ist, dass du weiterhin ein sehr kompetentes oder sogar ein Top-Team zusammen hast, dass der nicht allzu viel wert ist. Der 26er First, das ist durchaus interessanter. Wir haben irgendwann in den letzten Wochen mal drüber gesprochen, dass die Pacers, wenn sie jetzt noch vor der Deadline einen Weg finden,
sich einen Wunsch-Big reinzuholen, den du dann nächste Saison an die Seite von Tyrese Halliburton stellen kannst, dass man sich das durchaus überlegen kann. Man hat jetzt gehört, ich glaube, Jake Fisher hat es getweetet oder Chris Haynes, ich weiß es nicht mehr, dass sie an Walker Kessler sehr interessiert waren, dass sie da auch ein Angebot abgegeben haben, inklusive zwei First-Round-Picks, dass die Jazz aber Nein gesagt haben. Das spricht für unsere These, meine These, dass die Jazz wohl an Walker Kessler festhalten werden, jetzt auch in diesem Sommer, und ihn als Kernbaustein für die Zukunft sehen, für diesen neuen Core an der Seite von Jaren Jackson Jr. Und dann ist man bei Zubats gelandet. Und das halte ich für einen fantastischen Fit. Zubats ist jemand, der letzte Saison vor allem gezeigt hat, dass er ein defensiver Anker von einer richtig guten Defense sein kann. Er ist ein Pick-and-Roll-Partner für Tyrese Halliburton. Er ist in meinen Augen sogar ein unterbewerteter Pick-and-Roll-Passspieler, so aus dem Short-Roll. Er ist ein guter Finisher, nicht ganz die Athletik, wie sie jetzt ein Miles Turner zum Beispiel hatte zuletzt in Indiana, aber er ist trotzdem ein Lob-Target, einfach weil er riesig ist und jetzt auch nicht der allerunathletischste. Er hat wahnsinnig Touch rund um den Ring, also ich glaube, der wird da wirklich mit Halliburton zusammen im Pick-and-Roll, ähnlich wie das ja jetzt mit Harden der Fall war in letzter Zeit und vor allem letzte Saison. Das wird, glaube ich, richtig, richtig gut aussehen, das könnte ich mir gut vorstellen. Ich bin wahnsinnig gespannt, was jetzt in Indiana in den nächsten Wochen passieren wird. Denn sie geben, ich habe gerade schon gesagt, 29er First-Round-Pick ungeschützt. Sie geben ihren 26er First-Round-Pick ab, der protected ist. Und der ist protected von 1 bis 4. Wenn er also in den Top 4 fällt, dann behalten sie ihn. Und der ist protected von 10 bis 30. Also eine Protection, die offensichtlich von den Clippers gewünscht wurde und da reingeschrieben wurde. Das heißt, wenn der Pick zwischen 5 und 9 landet, dann geht er an die Clippers. Wenn der Pick entweder in den Top 4 oder außerhalb der Top 10, außerhalb der Top 9 landet, dann behalten ihn die Pacers und dann wird das automatisch, ich hatte es vorhin noch vor mir, hier ist es, wenn er nicht in diese 5 bis 9 Range fällt, dann wird das automatisch zu einem ungeschützten 2031er First, wiederum auch von den Pacers logischerweise. Das ist eine wahnsinnig spannende Protection-Konstellation, weil ich frage mich, bedeutet das jetzt, dass die Pacers in einen Hardcore-Tank gehen, um irgendwie die Chancen zu maximieren, dass dieser Pick in den Top 4 landet? Oder bedeutet das, dass die Pacers so ein bisschen auf den Tank pfeifen und das Risiko eingehen, dass dieser Pick in der 5er bis 9er Range landet und eher jetzt darauf setzen, die Teile des Teams, die ja auch nächstes Jahr Teile des Teams sein sollen, das dann wiederum gerne einen tiefen Playoff-Run starten soll, Siakam, Neesmith, Andrew Nembhard und jetzt dann eben Ivica Zubac, setzt du jetzt das auf die Karte und sagst, diese Truppe soll sich schon mal ein bisschen einspielen und dann kommt Halliburton in diese geölte Maschine rein. Ich weiß es nicht, was sie machen. Ich würde vermuten, dass sie Option 2 wählen, dass sie nicht, also das würde ja bedeuten, der Hardcore-Tank würde ja bedeuten, Siakam, mysteriöse Verletzung nach dem All-Star-Break, Zubats, mysteriöse Verletzung irgendwann im Laufe der Saison. Ich weiß nicht, ob man das macht, weil, und jetzt kommen die Lottery-Odds ins Spiel, die Pacers sind aktuell Platz 15 im Osten mit einer Bilanz von 13 zu 38, dicht gefolgt, wenn man so will, von den Nets und den Wizards. Die stehen jeweils bei 13 zu 36, also gleich wenige Siege, zwei Niederlagen mehr. Dann ist es ein ganz schöner Sprung zu Milwaukee und zu Charlotte und zu Chicago. Das sind so die nächsten Teams. Die haben 20 Siege, 23 Siege. Im Westen Sacramento 12 zu 40, New Orleans 13 zu 40, Utah 16 zu 35. Bei Utah gar keine Ahnung, ob die jetzt, ich gehe stark davon aus, weil halt ihr Pick Top 8 protected ist und sonst zu den Thunder geht, dass es da tatsächlich so sein wird. Lauri wird weiterhin großzügig Pause bekommen. Jaren Jackson Jr., hey, ganz schwere Grippewelle, die jetzt die Utah Jazz erfasst hat. Das kann ich mir schon vorstellen. Die Mavericks, gerade eben Anthony Davis weggetradet, stehen bei 19 zu 31. Die haben da vielleicht auch noch ein Wörtchen mitzureden. Wollen sich jetzt sicherlich nach unten orientieren. Wenn du den schlechtesten Rekord der Liga hast, hast du bekanntlich die besten Lottery Odds, beziehungsweise die Teams mit den drei schlechtesten Rekords der Liga haben die genau gleichen Odds auf die Plätze 1 bis 4. Wenn du den schlechtesten Rekord hast, dann kannst du nicht aus den Top 5 rausfallen. Mit dem zweitschlechtesten kannst du auf 6 fallen. Mit dem drittschlechtesten kannst du auf 7 fallen. Das wäre im Falle der Pacers ja sogar egal. Also es geht ja nur darum, ob sie in den Top 4 bleiben oder nicht. Die Lottery Odds mit einem der schlechtesten drei Records. Und aktuell haben die Pacers die drittbesten Lottery Odds. Sind wie folgt. 14% auf den ersten Pick, 13,4% auf den zweiten Pick, 12,7% auf den dritten Pick, 12% auf den vierten Pick. Und wenn ihr schlau wart und jetzt direkt mitgemathematiert habt, dann kommen wir bei 52% raus. Das heißt, selbst wenn die Pacers einen wahnsinnigen, ja, diesen wahnsinnigen Tank, den sie bislang machen, weiterhin fortsetzen und weiterhin in diesen Bottom 3 bleiben. Und wie gesagt, die Konkurrenz aus Brooklyn, aus Washington, vielleicht sogar noch aus Utah und aus Dallas, die ist beachtlich. Selbst dann haben sie nur eine 52%ige Chance, ihren Pick zu behalten. Wenn sie den viert- oder fünftschlechtesten Rekord haben, dann sind wir da bei so ungefähr 45% Chance, dass sie ihren Pick behalten. Ich glaube, dass das den Pacers mit Rick Carlisle, mit, ja, weiterhin, das sagen wir schon die ganze Saison, vielen kompetenten Spielern, die da noch drin sind. Ich glaube eher, dass du jetzt Zubats ankommen lassen willst, dass du Zubats und Siakam schon mal in einem Frontcourt zusammen agieren lassen möchtest, damit die beiden sich schon mal ein bisschen einspielen, damit Nembhard schon ein bisschen Chemistry einsammeln kann mit Zubats im Pick and Roll. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das den Pacers mehr wert ist als diese zusätzlichen 7%, die sie sich erkaufen würden, wenn sie jetzt weiterhin total schlecht bleiben. Und ich glaube generell, dass sie diesen 26er First abgeben, obwohl sie aktuell die drittbesten Lottery Odds haben. Das ist für mich ein Zeichen, dass sie sagen, hey, wir wollen nicht alles dran setzen, hier einen möglichst hohen Pick zu haben. Es war uns jetzt wichtiger, unseren Big für die nächsten 2-3 Jahre an die Seite von Halliburton zu stellen. Das haben wir gemacht. Vielleicht denkt man sich, hey, wenn man da jetzt einen Darren Peterson oder einen AJ DiBanza oder einen Cam Boozer reinbekommen würde, ist das überhaupt ultimativ das Beste, was wir wollen für die nächsten 2-3 Jahre? Weil wir wollen tiefe Playoff-Runs. Wir wollen zurück in die Finals. Wir wollen vielleicht sogar die Championship gewinnen. Für mich liest sich das ein bisschen so, als würden die Pacers sagen, hey, wenn das am Ende, wenn der Pick in den Top 4 bleibt, wenn wir den behalten, cool, dann freuen wir uns, gar keine Frage. Aber wir werden nicht alles dran setzen, möglichst viele Spiele zu verlieren. Das ist meine Interpretation. Aber wie gesagt, es könnte auch andersrum bedeuten, hey, Siakam aus dem Verkehr gezogen, Zubats aus dem Verkehr gezogen, Nembhard wird ein bisschen als Tank Commander, der darf ballern, wie er will. Und dann wollen wir so schlecht wie möglich sein. Wir wollen unbedingt in diesem Bottom 3 drinbleiben. Und wir wollen unbedingt die möglichst hohe Chance, sprich 52%, dass wir unseren Top 4 geschützten Pick behalten. Die wollen wir möglichst hoch halten. Das sind die zwei Wege. Ich habe keine Ahnung, welchen Weg sie wählen werden. Ich bin sehr gespannt, was da noch passiert. Ich habe Ivica Zubac übrigens in meinem Fantasy-Team. Ich spiele ja Fantasy-Basketball. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe hier im Podcast. Das ist natürlich nicht uninteressant, was da mit dem kroatischen Big Man passiert. So, ich bin fertig. Ich melde mich jetzt erstmal ab. Das war's von mir, von heute Abend. Das war's von uns. Ich cutte das jetzt noch ganz raw zusammen und hau das ans Ende. Und dann habt ihr eine volle Analyse von allen größeren Trades, die passiert sind, von euren Double Stepback Jungs. Ich denke doch, das kann sich sehen lassen. Freunde, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Noch einmal der Appell, schaut doch gerne bei Holy vorbei. Ich habe jetzt gerade auch nochmal mir in Holy reingepfiffen, um hier noch fit zu bleiben und euch noch hier die messerscharfen Analysen solo um 22.30 Uhr liefern zu können. Meine Freundin hat mich gerade angerufen, die habe ich vehement weggedrückt. Die rufe ich jetzt zurück. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Double Step Back out. Ciao.